Open Source ist lustig. So, wir haben ein Pad.
In der Tat.
Ich habe hier mal zum Vorschlag reingeschmissen, Sascha, du könntest über das reden, was du auch schon beim Mobile Camp mal erzählt hast, falls du darauf Lust hast oder da Bock hast, drüber zu reden.
Ich kenne bestimmt ein paar Leute.
Und genau, darfst doch gerne ein bisschen was über deinen Job erzählen, falls du unbedingt Bock hast, oder über Schweden oder über Scooter fahren oder so.
All of the above.
All of the above.
Was immer euch interessiert.
Wollen wir noch irgendwas vorbereiten oder wollen wir einfach anfangen?
Einfach anfangen. Wir bereiten uns doch nicht vor bei diesem Podcast.
Warum habe ich den Eindruck auch?
Weil es so ist.
So, das ist jetzt der obligatorische Moment für...
Hi, Hendrik!
Ups, das war falsch.
Oh, so sad.
Hi, Kilian!
Hi, Hendrik!
Hi, Sascha!
Sascha! Hallo, Kilian und Hendrik!
Und... Ah, komm jetzt, hier, los! Ah, los!
Entschuldigung, was macht der gerade?
Ja, ich habe noch nie versucht, die Musik einfach live in die Aufnahme mit reinzuspielen.
Ist aber cool. Das gefällt mir. Sollten wir öfter machen.
Na, deswegen ging es jetzt ein bisschen schwieriger los.
Das heißt, du drückst, ja komm, oder geht die Musik los?
Die Qualen klangen nur ein bisschen durch.
Ja, das Verschieben. Ich musste, hab quasi den Track gerade direkt an diese Stelle verschoben, wo es losgehen sollte. Macht bitte alle eure Geräte aus. Wir nehmen hier einen Podcast auf.
Jawohl, Herr Lehrer.
Ja, also wir sitzen diesmal hier wieder zu dritt. Nachdem wir es schon ein, zwei Mal angekündigt haben, haben wir es endlich mal geschafft, den Sascha zu uns einzuladen. Hi, Sascha.
Nachdem wir Sascha in jeder letzten Folge angesprochen haben.
Ja, das fand ich sehr nett.
Sascha ist einer unserer treuesten Hörer. Vor allem, weil er lange Dienstreisen in Kauf nehmen muss, wo er sich im Flugzeug langweilt. Sag mal, Sascha, was machst du eigentlich, dass du die ganze Zeit so viel Zeit hast, akronymisierbar zu hören?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch öfter stelle. Das war meine, oder? Ja, ich arbeite remote für eine sehr, sehr nette Firma mit dem Namen Neo4j in Schweden. Die meiste Zeit bin ich in Dresden und arbeite von da. Mhm. Aber so einmal im Monat bin ich da eine Woche ungefähr. Und entsprechend verbringe ich sehr viel Zeit, oder verschwende ich sehr viel Zeit an Flughäfen. Also ja, wenn ihr euch für Stories von den Flughäfen Dresden, Kopenhagen, Frankfurt oder München interessiert, ich hätte ein paar.
Gibt viel in Dresden? Passiert da wirklich was?
Du hast mich durchschaut, da passiert nichts.
Ja, aber kann sagen, es ist ein Flughafen Dresden, drei Flieger am Tag.
Fahren die Leute in Kopenhagen mit dem Fahrrad übers Gate?
Es gibt Fahrräder, ja.
Nice. Passt.
Aber noch habe ich keins nutzen dürfen.
Muss man in Dänemark einen dänischen Führerschein haben, um dort ein Fahrrad bedienen zu dürfen?
Ich glaube nicht.
Wie, du durftest keins benutzen?
Ich würde gerne mal auf so einem Flughafen so eine Tour machen, auch so mit so einem Kater.
Wir reden jetzt aber zum Gate fahren und nicht zum Rollfeld lang.
Das wäre auch lustig.
Das wäre viel cooler.
Beides? Wie wäre es mit beidem?
So direkt
das zum Flieger,
dass der abhängt, hinten auf dem Fahrradwerk, am Flugzeug hinten dran. Da, wo die Fahrräder abhängen.
Das habe ich in Berlin gemacht, auf dem, wie heißt das hier, dieser alte Flughafen, den sie ausgemustert haben.
BER.
Fast.
Verdammt. Nee, was ist denn das? Nee, nicht Schönefeld, Tegel. Sondern Tegel. Ja, Tegel haben sie auch.
Es gab noch einen, ne?
Zumindest da ist ja eigentlich so immer High Life und da mit dem Fahrrad auf diesen Landebahnen rumzufahren oder auf diesem Rollfeld rumzufahren, ist ziemlich geil.
Das glaube ich gern.
Aber wir waren bei dir. Du, wie kommst du, dass du für eine schwedische Firma arbeitest?
Das ist eine lustig lange Geschichte. Sie beginnt vor x Jahren.
Am Anfang Langeweile. Die Welt.
Vor x Jahren habe ich mal einen Vortrag gehört. Bei der Jux Saxony. Es war irgendeine Weihnachtsveranstaltung. Das
ist diese Java User Group, oder?
Genau. Die Java User Group von Sachsen, aber meistens sind Sachen in Dresden oder in Leipzig.
Das ist ja Sachsen. Es gibt nicht mehr Sachsen.
Es gibt so ganz verstreute Chemnitz-Sachen, wo dann immer niemand hinkommt.
Das ist eigentlich fast immer in Dresden, oder? Kann das sein?
Nee, wäre schön. Ja. Die Sachen, die mich interessieren, sind meistens irgendwie nie hier. Egal.
Für die Weihnachtsveranstaltung habe ich immer Glühwein kochen müssen.
Das kann sein, dass du das gemacht hast. Ich erinnere mich, dass wir da im ASCII Glühwein zu uns genommen haben danach. Auf jeden Fall habe ich einen Vortrag gehört von Dirk Mahler. Der hat ein Tool vorgestellt, in dem er, das er so gerade konzeptioniert hatte, JQ Assistant. Und eigentlich wollte er darüber reden, aber eigentlich hat er 80% über die Datenbanktechnologie geredet, die er dahinter verwendet, mit dem Namen Neo4j. Das hat mich so ein bisschen gehuckt. Dann habe ich irgendwann später den Michael Hunger getroffen, auf lustigerweise einem Jux Saxony Day, eine Konferenzveranstaltung von denen, damals als sie noch an der Informatikfakultät waren. Dachte ich mir, Neo4j habe ich schon mal gehört, der steht an diesem Stand, du musst sowieso Belegarbeit, Diplomarbeit schreiben. Machst du mal ein Projekt irgendwie mit denen? Willst du ja irgendwas machen, was irgendwie nicht in eine Schublade geworfen wird und dann für immer verschwindet? Und dann habe ich das gemacht.
Nice. Ich glaube, das Flugzeug draußen ist gerade mit auf dem Band. So, wer braucht schon frische Luft?
Altbekanntes Problem, Flugzeug überall.
Aber klar, doch nicht in Dresden, kann nicht sein.
Müsste ich neulich an das Grillen?
Wir haben ja letzten Samstag gekriegt, also ein kurzer Themex-Kurs hier an der Elbe und plötzlich fliegt so ein irgendwas privat kleines Jet-mäßiges relativ tief über den Weg. Wir haben gefragt, ja, das ist aber schon ein bisschen interessant, dass der so lang fliegt. Dirk hat gleich im Flightradar nachgeschaut, wo der hin ist, kommt aus Paris zumindest, wo er gelandet ist.
Richtig eingetragen Jet Plan. Oder so eine kleine...
Doch, also schon was höhere Wertiges und nicht so eine Cessna oder so. Und am nächsten Tag war dann irgendwie Post bei Cessna Dresdner Neue Nachricht oder Radio Dresden oder irgendwas auf der Webseite, von wegen hier illegal jemand das Elbtal abgeflogen und wird gerade ermittelt von der Flugsicherheit. Wer das war, 30.000 Euro Strafe und so weiter. Schon irgendwie geil.
Perfekt. Das war ein teurer Flug. Da wollte sich bloß mal ein bisschen hier das Weltkulturerbe angucken.
Genau, und so, ne? Genau. Ja, wenn du schon keine Drohnen fliegen darfst, dann willst du wenigstens ein Privatjet ausfliegen dürfen.
Wo ich Drohnen an der Elbe ziemlich häufig sehe, muss ich sagen. Leute,
das
die
lustig ist, weil das absolut nicht erlaubt ist.
Ja,
aber wenn man schon weiß, mal so ein Ding fliegt,
ist, dann... Ist Grillen an der Elbe auch nicht?
Es ist in Anführungsstrichen
erlaubt. Kommt drauf an, wo.
Deswegen haben wir ja auch an der Albertbrücke am dem Grillplatz gegrillt.
Da erinnere ich mich auch dran.
Nee, Neo4j. Witzigerweise hattest du ja da mal im FSR den witzigen Nickname Graf Datenbank.
Moa. Ich habe überlegt, mich auf Twitter so zu nennen. Ich hab mich über... noch nicht durchgerungen.
Graf. Nee, und dann irgendwie bist du da reingerutscht und jetzt bist du da.
Genau.
Graf Datenbank.
Vielleicht, falls irgendein Student zuhört, es hilft tatsächlich, wenn man Projekte irgendwo macht.
Nein.
Dass man danach einen Fuß in der Tür hat. Ich weiß nicht, manche Leute wollen mir das nicht glauben, aber es hilft wirklich, weil man dann halt schon mit der Codebase betraut ist und im Zweifel auch coole Sachen gemacht hat, die dann vielleicht in Zukunft mal einbauen wollen. Dann ist man, fängt man da an und ist schon im Prinzip Experte in einem bestimmten Bereich.
Was war das Thema von deiner Abschlussarbeit, weißt du es noch?
Ja, also,
weißt du noch sicherlich, aber kann man das irgendwie sinnvoll erklären in Audioform?
Das kommt drauf an. ja, kann man. Vielleicht muss ich vorschieben, dass Neo4j
eine Was ist Neo4j überhaupt? Was ist eine Graf-Datenbank? Wollen wir so weit ausholen oder setzen wir das
raus? Das haben wir überhaupt nicht angeschnitten, was das überhaupt ist.
Ich kann es ja kurz
Kannst du das irgendwie in 3 Minuten erklären?
Bestimmt. Normale Datenbank sind Tabellen, Spalten, Zeilen, die fest definiert sind, wo man seine Daten reinwirft und die man danach abfragen kann. Eine Graf-Datenbank geht von diesen Tabellen weg und speichert die Daten in Knoten und Kanten und Properties an diesen Knoten und Kanten. Das heißt, wenn wir uns ein soziales Netzwerk vorstellen und Tabellen dazu in einem relationalen, in einem normalen Datenbanksystem, dann hast du eine Tabelle mit halt allen Usern, du hast eine Tabelle mit, die Verbindungen zwischen den Usern darstellt und so weiter, und die muss man dann zusammen joinen. Und das macht nicht so viel Spaß, wer das schon mal gemacht hat. Ja. In einem Graph-System hat man halt einen Knoten, der kann einen User darstellen, der hat irgendwelche Properties, Name, Geschlecht, Anmeldungsdatum, alle möglichen Sachen. Und der hat zum Beispiel Verbindungen zu anderen Usern, wie der eine User A followed dem anderen. Und da kannst du auch Sachen ranschreiben, wie ab wann das so ist, alle anderen Sachen, die einen interessieren.
Kann man da so ein gewisses Klassenkonzept reinbringen, dass so ein User-Datentyp existiert in Knotenform oder so? Oder wie macht man das?
Das kannst du selber dir definieren, musst aber selber drauf aufpassen ein bisschen. Also Neo4j ist schemafrei.
Okay.
Du kannst ein paar Sachen definieren. Kannst du was sagen wie, wenn ich einen Knoten sehe, der User heißt, dann muss der einen Property haben, das der Name heißt.
Ah, okay.
Oder eine interne ID oder irgendwie sowas. Das kannst du machen. Weitere Sachen kommen irgendwann in Zukunft, nur jetzt gerade noch nicht.
Okay, aber sowas in der Richtung geht schon mal.
Genau, also im Zweifel musst du ein bisschen auf dein eigenes Datenmodell aufpassen. Hat aber den Vorteil, dass du sehr flexible Dinge hinzufügen kannst. Also du kannst nicht nur deine User in dem Ding haben, du kannst halt, weiß ich nicht, Zahlungsarten mit reinwerfen, du kannst Content-Typen mit reinwerfen. Vorher
sind die ganzen NoSQL-User. Na da.
Ja, was immer dir einfällt. Du kannst dein Modell erweitern, wie du möchtest. Und das Coole ist, dass du zum Zeitpunkt der Abfrage wirklich nur das anfassen musst, also die Datenbank muss im Prinzip nur das wirklich verarbeiten, was es braucht, um die Anfrage auszuführen.
Das heißt, rein.
Wenn ich eine Anfrage mache, wo ich mich für den Freund des Freundes des Freundes interessiere und ich habe da Zahlungsdaten in dem Graph hängen, kann ich die wegignorieren.
Das heißt, du musst nicht 35.000 Joins machen?
Richtig, weil die Joins im Prinzip schon auf Platte liegen. Das heißt, wir legen die wirklich die Relationen als Pointer auf der Platte ab. Mhm. Und du musst nicht irgendwie eine ellenlange Tabelle, die immer weiter größer wird, miteinander joinen oder 500 Mal ineinander joinen, was dann irgendwann dazu führt, dass da deine Anfragen ultra langsam sind, sondern du hast halt wirklich Pointer-Chasing von Knoten zum nächsten Knoten über die Relationen und so weiter.
Cool.
Kannst dann halt Graph-Algorithmen drauf werfen und alles mögliche tolle Sachen machen.
Cool.
Genau. Ich hab gehört, oder das hattest du erzählt, dass diese Panama Paper aus der Auswertung mit Neo4j gemacht wurde. Stimmt das?
Genau. Die ICAJ-Leute, die International Consortium of Investigative Journalists, die dieses Leak bearbeitet haben und auch andere danach, haben im Prinzip Neo4j benutzt, nachdem sie die ganzen Daten, die hatten ja mehrere Terabyte an Daten, ne? Die hatten E-Mails, die hatten eingescannte Dokumente, irgendwelche Bilder von irgendwelchen Personalausweisen und alle möglichen Dinge. Terabytes davon, die haben die halt digitalisiert, die haben die OCR-t in irgendeine Form gebracht, die man halt, wo man halt Daten mit rauslesen kann. Und dann haben die das in einen Graph geworfen und haben das gemacht, wofür du eine Graphdatenbank im Allgemeinen verwendest. Du machst Mustersuche darauf. Mhm. Das heißt, die wollten zum Beispiel rausfinden, ob du irgendwelche Ringe in den Daten siehst. Ringe im Sinne von, wo das Geld in dem Ring läuft, wo es irgendwo anfängt und dann
das Ende
wieder an der gleichen Person am besten rausfällt.
Ist das was man macht, wenn es heißt, die Polizei hat einen Ring zerschlagen?
Ich hab das eine andere Ring.
Vielleicht. Du könntest das bestimmt so modellieren. Es gibt mit Sicherheit auch irgendwo schon Projekte, wo Leute sowas machen.
Also es ist einfach ein Werkzeug, was dir erlaubt, Strukturen auf Daten zu suchen, was eine normale Datenbank auf die Art und Weise dir nicht so wirklich erlauben würde.
Weil du bei relationalen Systemen immer das Problem hast, du hast, wie du vorher gesagt hast, du musst Tabellen miteinander joinen. Mhm. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe eine User-Tabelle und ich habe eine Followed irgendwem Tabelle und ich joine die miteinander, finde ich raus, welcher User mit dem anderen followed. Mhm. Wenn ich rausfinden, wer dem an zweiter Ebene followt, muss ich nochmal joinen. Mhm. Das muss ich aber explizit der Datenbank sagen. Mhm. Das heißt, ich kann Sachen wie, gibt's denn irgendwo einen Ring in den Daten? Gibt's denn irgendwo, finde ich irgendwo vielleicht, weiß ich nicht, über N-Ebenen den Weg zurück zum Original-User? Mhm. Kann ich nicht rausfinden, weil ich jedes Mal sagen muss, explizit joine 8-mal, joine 9-mal. Mhm. Ich kann nicht sagen, joine so oft, bis du irgendwann was findest.
Man muss vor allem die Struktur immer vorher schon wissen, gerade für diesen Use Case.
Im besten Fall, genau.
Wo du einfach erstmal explorativ auf den Daten arbeiten wolltest, bietet sich schon an, das irgendwie so unstrukturiert da reinzuschmeißen und dann nachträglich auch diese Graphen, Kanten anzulegen, die diese Punkte verbinden.
Ja.
Die wusstest du ja wahrscheinlich vorher noch gar nicht.
Mhm. Cool.
Genau.
Und die Firma sitzt in Schweden, weil es eigentlich eine schwedische Firma ist?
Genau, gegründet wurde die in Schweden und wir haben Leute, die in London sitzen, die viel Entwicklung machen, wir haben Leute, die in Malmö sitzen, die viel Entwicklung machen und weil man ja natürlich so Leute haben muss, haben wir natürlich auch Marketing-Leute, die in San Mateo sitzen, im Silicon Valley. Wenn du Leuten was verkaufen möchtest im Silicon Valley, musst du im Silicon Valley sein. Entwicklung haben wir da aber keine.
Mhm. Wie Leute arbeiten bei euch da generell?
Wir sind jetzt über 200.
Okay.
Frag mich nicht nach der genauen Zahl.
Nee, aber musst du grob einordnen zu können.
Genau, und dann haben wir halt noch, was auch wichtig ist zu erwähnen, haben viele, viele verstreute Remote-Leute wie mich. Also, ja, anders kann ich es nicht sagen.
Zerstreute
Remote-Leute. Zerstreut
auf jeden Fall.
Ziemlich verstreuten Eindruck.
Richtig. Wir haben jetzt zum Beispiel 4, 5 Leute schon in Leipzig, die hoffen gerne mehr zu werden. Das heißt, wenn Leute Bock haben, nach Leipzig zu ziehen, sind sehr, sehr nette Menschen, die auf jeden Fall auch noch Leute suchen, sich für Graph-Algorithmen interessiert und die auf Neo4j bauen möchte, kann da Kontakte vermitteln.
Okay, cool. Also Leipzig, Dresden, Malmö.
Ja. Die Achse des Bösen.
Und London, ne? Aber mal gucken, wie
das klar. Außerhalb der EU.
Noch.
Bald.
Vielleicht. Oh, ich weiß nicht, wann der Podcast kommt. Also.
Das gibt auch. Naja, verzögern die bis nach Halloween, dann war's das.
Die letzten zwei Folgen habe ich so ein bisschen verschleppt. Dieses Mal hatte ich mir nicht vorgenommen, die schneller rauszuhauen. Cool. Was gibt's denn sonst so Neues? Okay, ja, du bist jetzt in Lohn und Brot, habe ich gehört.
Ah, genau. Ja. Normalerweise arbeiten wir ja alles, also für deinen Remote-Arbeitsplatz, Sascha, in Betracht gezogen, arbeiten wir alle in so einem Umkreis von 300 Meter voneinander. 500 Meter, das ist sehr witzig, finde ich, in der Innenstadt. Ich habe jetzt auch einen Job, genau, aber da muss man jetzt nicht groß drauf eingehen. Bloß hat was mit ÖPNV-Daten zu tun und witziger Hamburger Firma. Auch ich quasi auch remote, aber wir haben ein offizielles Büro in Dresden, aber das sind halt so 14 Leute, nur so 6 anwesend.
Ja, nennen wir es nicht remote.
Das ist nicht remote, oder? Ihr habt doch da eine eigene Fläche.
Es ist ein Büro, es gehört uns, aber du bist halt, wenn du, also der Rest vom Team ist halt nicht in Dresden und alle Meetings laufen halt über hier dezentral ab, dementsprechend fühlt es sich schon sehr remote an.
Naja, gut, okay.
Nicht so remote wie Sascha, aber...
Du sitzt den ganzen Tag in so einem Coworking-Space, oder?
Im besten Fall ja. Also prinzipiell kann ich mich morgens entscheiden, ob ich in den Coworking-Space fahre oder ob ich ausschlafe. Letzteres kann ich nicht auf Dauer empfehlen. Das macht einen kaputt, wenn man die ganze Zeit zu Hause arbeitet. Vor allem, wenn man kein explizites Arbeitszimmer hat. Aber in so einen Coworking-Space gehen, sich da einen Tisch besorgen, mit fremden Menschen, die nichts mit dir zu tun haben, Mittagessen gehen.
Du bist da mit Henrik zusammen, oder?
Ja.
Witzig.
Was?
Henrik ist doch
bei
Sascha nebenan.
Genau.
Stimmt.
Altbekannter Gast von Akronymisierbar.
Schöne Grüße an ihn.
Ja, ich hatte mal überlegt, wie ich das machen würde, ob ich remote arbeiten könnte oder nicht. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich meinen täglichen Weg ins Büro habe, weil ich das schon zu Uni-Zeit nicht hingekriegt habe, von zu Hause irgendwas zu machen, was nicht irgendwie Freizeitprojekt war. Und dann brauche ich einfach diesen harten Schnitt, dass ich jetzt Haus verlasse und irgendwo hingehe und von dort aus die ganze Zeit arbeite.
Ist schon angenehm, so einen Ort fest zu verknüpfen mit produktiver Tätigkeit, das stimmt, das sehe ich absolut ein.
Du willst doch einfach deine Wohnung nicht anfangen zu hassen. Weil du den Unterschied nicht mehr siehst.
Ja, vor allem, ich kann mir nicht vorstellen, dauerhaft produktiv zu Hause zu sein. Das sind nur so Katzen, die Stress machen oder man lenkt sich dann doch irgendwie mit ab oder keine Ahnung.
Ach, ich müsste diesen Teppich mal wieder saugen.
Das fühlt sich dann wie eine Prüfungszeit an, wo man alles macht, nur nicht lernen.
Ja, genau. Ja, genau.
Entsprechend sucht man sich halt einen anderen Ort.
Ja, das stimmt.
Und wie sind Coworking Spaces so?
Unterschiedlich. Also es gibt da... Das ist jeder Kategorie ein. Ich war vorher in Impact Loft in Dresden.
Impact Loft?
Yes.
Ist das im Impact Hub?
Nein.
Ist das
also zwei verschiedene Dinge.
Das hat miteinander zu tun gehabt, verdammt.
Ich war nämlich mal in diesem Impact Hub, weil ich da beim Webmontag geredet habe.
Wir haben da sehr viele Veranstaltungen, Meetups und hast du nicht gesehen. Aber ich war tatsächlich nur in dem Impact Loft. Die sitzen in der Nähe von dem Bürgerbüro in der Altstadt. Also da, wo eure Firma quasi auch sitzt, Henrik.
Achso, ja stimmt, deswegen, da waren wir ja Nachbarn zeitweise. Natürlich. Ja, hast recht. Da sind wir mal zusammen Mittagessen gegangen.
Genau. Die sind ganz lustig gewesen. Alles nette Menschen, die sind so geführt von einer Firma, die im Prinzip ein bisschen mehr Platz hatte und dann einfach andere Leute mit reingeworfen hat. Mhm. Die machen ganz coole Sachen. Die machen, die übersetzen Arztbefunde in Menschen lesbar.
Das habe ich mal gehört, dass es irgendwie die...
Genau, die Leute gibt hier. Was habe ich? Das sind sehr, 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 sehr coole Menschen.
Und sowas geht? Also,
das geht.
Aber es ist doch schon handschriftlich beschriebene Dinge von Ärzten.
Auch. genaue Details habe ich auch nicht, aber...
Die beschäftigen Ärzte, die das entziffern.
Genau, und die schulen auch Ärzte, damit krass. Die das krankenkassenmäßig dann irgendwann mal auch...
Und die werden da... Daten aus Gesundheitsbefunde oder was? Das klingt eigentlich wieder ein bisschen...
Im Prinzip, was sie machen, sie gehen ein bisschen mehr in die Richtung, wirklich Leute schulen, was sie machen, also was andere Ärzte machen sollen, um Leuten zu erklären, was sie hier hat.
Okay, ja, das klingt ja schon mal nicht verkehrt.
Kranken und so weiter. Wie gesagt, nette Menschen. Der Coworking Space war auch ganz cool. Ein bisschen teuer, muss man ehrlicherweise sagen. Also sie hatten ganz coole automatische Schreibtische, die hoch und runter fahren konntest und tolles Internet und alles. Aber tatsächlich, der Coworking Space, in dem ich jetzt bin, kostet einfach mal die Hälfte.
Das ist ein Argument.
Und das ist der relativ kleine Coworking Space, den sie jetzt in das Student Hotel reingebaut haben. In der ersten Etage. Das sind effektiv 6 Plätze für Leute, die halt nur einen Schreibtisch wollen und so kleinere Büros für 6 Leute jeweils auch noch da drin.
Ich stelle mir sich sowas generell vor, das sind dann halt bunt durcheinander gemischt Leute, die halt hauptsächlich remote arbeiten, die sich da einmieten und...
Genau, lustigerweise die, ich glaube die Leute von dem Student Hotel erwarten irgendwie alle möglichen Arten von Business.
Aber tatsächlich alles das Gleiche?
Es sind alles halt Informatiker, Programmierer.
Achso, die erwarten da auch, dass da wirklich nicht Software...
Ja, ja, genau.
Okay. Die habe ich tatsächlich auch gar nicht gedacht. Gibt's ja auch, stimmt. Das habe ich einmal gehört.
Also man merkt immer die Überraschung, wenn du halt noch, wenn noch jemand auftaucht, der auch so sagt, ja, ich programmiere halt.
Noch so eine.
Genau.
Wir wollten doch endlich mal einen Grafiker hier haben.
Aber ist das nicht das...
Platz frei. Einen von den 6 ist noch frei.
Was für Jobs gibt's noch, wo man in den Coworking Space geht?
Ja, du kannst ja prinzipiell vieles remote machen. Vieles. Ob du das Marketing machst oder ob du Grafikdesign machst oder...
Grafiker sind so eine Gruppe von Menschen, die so...
Nicht nur Softwareentwickler sitzen an dem Schreibtisch.
Ja, aber als Grafiker, da hast du dann noch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Geräte, die du nicht im Coworking Space stehen lassen willst, oder?
Wenn ich den Vergleich noch weitermachen, der ist Impact Hub, von dem wir am Anfang geredet haben. Ja. Ich glaube, da sind mehr verschiedene Leute.
Ach so.
Also das sind nicht nur ITler. Und die haben auch mehr Platz. Also die haben sehr viel Platz da. Deswegen machen wir so viele Veranstaltungen.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft auch noch mehr wird, weil es mehr Jobs gibt, die du prinzipiell von zu Hause aus oder remote machen könntest. Und dementsprechend das noch anwächst.
So. Es gibt auch noch viel, viel mehr Coworking Spaces in Dresden. Mhm. Hab jetzt nicht alle ausprobiert. Hab auch neulich einen gefunden, bei dem ich mich mal umgesehen hatte am Anfang und der schon zu ist.
Ach, den gibt's okay. Nicht mehr oder was?
Ja, bin einfach zufällig vorbeigegangen und dachte ich, Moment, das Büro war mal voll.
Na, ein gemeinsamer Freund von uns hat jetzt auch neulich, mit dem habe ich mich neulich gequatscht, der pendelt die ganze Zeit in eine andere Stadt, wo er für seinen Arbeitgeber arbeitet und ist quasi eine Woche hier und eine Woche dort. Und wenn er hier ist, meint er, dass er einfach ins HQ geht und dort arbeitet.
Das stelle ich mir ungefähr so wie im ASCII arbeiten zu wollen.
Das geht ehrlich das? Gesagt, ja. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Und er hat auch überlegt, eigentlich wäre es ganz cool, wenn man dem HQ so als Coworking Space einfach so Geld geben könnte. So nach dem Motto, in meinem Coworking Space, wenn ich dahin gehe und eine Miete bezahle, das kann ich von der Steuer absetzen. Das wäre eigentlich cool, wenn man das dann einfach so an so einen Verein wie das HQ weiterleiten könnte. Ich weiß nicht, wie ergiebig das ist, so als Konzept.
Also wenn man die Möglichkeit bekommt, dass man da noch seinen eigenen Monitor dahinstellen kann, weil du willst ja nicht nur von deinem Notebook arbeiten vielleicht. Mhm. Und so Dinge.
Das ist halt
vorstellbar, warum nicht?
Das ist halt das, was ich an dem Konzept eigenes Büro mag. Ich gehe halt an meinen Arbeitsplatz und da liegt halt mein Zeug auf meinem Schreibtisch und da kann ich mir meinen Monitor so einstellen lassen, wie er war.
Das ist dein Wohnzimmer, wo du dich einrichten kannst, wie du möchtest.
Ja, das ist genauso der einzige Grund, warum ich ein eigenes Auto haben wollen würde, anstatt mir ständig irgendwo eins zu leihen, ist, dass ich irgendwie meinen Scheiß drin liegen lassen kann.
Aber da hast du ja das große Glück, dass es so viele Spaces gibt. Kannst du ja den aussuchen, wo du das trotzdem haben kannst. Also in unserem hat jeder einen eigenen Platz und hat sich jeder im Prinzip einen eigenen Monitor hingestellt, noch zusätzlich oder seine eigene Tastatur noch daneben gelegt.
Na gut, okay.
Der bringt dann jeden Morgen sein Notebook mit und wirft das dann nur ran.
Hendrik ist ein Büromessi, halt mir das fest.
Du solltest mal den Schreibtisch der anderen sehen.
Ah, okay.
Der Schreibtisch der anderen. Weiß
Sendungstitelsammlung? Schreibtisch der anderen.
Genau, und vielleicht könnte man noch sagen, eine wichtige Dinge für so ein Coworking Space, mein größter Tipp ever, Noise Cancelling Headphones.
Oh, das ist, glaube ich, für alle Büros, oder?
Kann sein, da aber besonders, vor allem, wenn es auf der Prager Straße ist.
Oh ja, hast du ein Fenster zu
ja.
Microsoft-Mail von
Richtig. Ihr habt ja keine Ahnung, wie viele sehr, sehr bescheiden...
Ich habe meinen Freund öfter mal besucht, der bei LAVU gearbeitet hat. Die haben auch Fenster davor. Wir haben ja praktischerweise nur Fenster zum Innenhof von dem Gebäude und da hörst du nicht mehr die vorne sind.
Ich muss sagen, John Lennon leidet nach seinem Tod immer noch sehr an den Leuten, die ihn versuchen... musikalisch darzustellen auf der Prager
Straße. Beschwerst dich also, dass die Straßenmusiker für deinen Arbeitsalltag zu untalentiert sind, ja?
Ja.
Es gab immer diese eine Familie, die da immer gesungen hat. Das war schrecklich. Ich war sogar genervt, jetzt, wenn du da halt einkaufen gegangen bist.
Die kenne ich jetzt nicht.
Aber das war so eine sechsköpfige Familie, die laut schreiend da irgendwie. Ja, genau. Die waren zumindest mit vollem Elan bei der Sache.
Das schon, aber die haben, also das klingt cool, wenn du einmal vorbeigehst, genau. Aber wenn du das vierte Mal vorbeigehst, dann wird es schon nervig. Und wenn du da halt arbeitest und stundenlang das hörst, ich glaube, dann gehst du dabei ein.
Das Blöde bei Noise-Canceling-Kopfhörern bei dem Problem ist halt, wenn du dabei in einem Meeting bist oder du machst Pair-Programming.
Mhm. Ah, die hören dein Mikro, klar.
Oder? Und dein Gegenüber, mit dem du gerade redest, fragt dich, was da gerade im Hintergrund gesungen wird. Du hörst es nicht, aber dein Mikro ist halt offen.
Mhm. Das ist generell, wie nervig ist das, wenn andere Leute im Meeting sind dort? Oder?
Meistens bin ich der quatscht, weil wir halt sehr viel Pair-Programming machen. Mhm. Aber es gibt Möglichkeiten, woanders hinzugehen.
Also die haben da auch irgendwie so eine extra Räume für, würde ich sagen.
Es gibt so einen kleinen Telefonraum, in dem man aber nicht sein möchte, weil der viel zu klein ist.
Okay. Das nennt sich bei uns Huddle Rooms.
Ah, und ansonsten gibt es so Meeting-Räume, die man rein kann, die fast nie ausgenutzt sind. Deswegen, wenn man will, kann man da weg.
Okay. Mal schauen. Ich habe das bisher, also wir haben auch solche extra Meetingräume, aber bisher waren alle Meetings, die ich habe, mit meinem Büropartner zusammen, beziehungsweise ist der jetzt im Urlaub, also sitze ich eh alleine gerade da, aber deswegen ist es kein Problem.
Und wie viel pairst du da bis jetzt?
Wie viel Pair, was?
Wie viel Pair programmst du?
Achso, gar nicht.
Gar nicht?
Nee, sowas machen wir nicht.
Zeitverschwendung macht das mal
nicht. Nee, ich weiß nicht, meine persönliche Präferenz ist auch nicht, aber ich habe, wie gesagt, sehr wenig bisher gemacht. Also vielleicht ist es ja ganz witzig, aber ist nicht so mein Ding, glaube ich zumindest.
Das kann cool sein. Also es kommt halt darauf an, was du dich einarbeitest und so weiter.
Dann ja, klar.
Also vielleicht, wenn du möchtest, das kann ich dir einen Eindruck geben, was man halt zum Beispiel wunderbar machen kann, vor allem wenn man nicht nebeneinander sitzt und so Screensharing-Software benutzt oder so. Was wir zum Beispiel manchmal machen, ist, dass Person A fängt an, einen Test zu schreiben für irgendein neues Feature, das wir bauen.
Witzige Idee.
Person B muss danach, wenn der Test fertig ist, machen das.
Das heißt danach gleichzeitig.
Nein, nicht gleichzeitig. aber es geht immer nur um so ganz kleine Iterationen.
Also macht die zweite Two-Person-TDD oder was?
Ja, genau. Und du musst im Prinzip immer entweder versuchen, dass der Test grün wird oder einen Test schreiben, der halt nicht grün wird.
Ich sehe mir auch so witzig Katz-Maus-mäßig vor von denen. Jetzt mache ich den Test aber so, dass er deinen Code verkackt. Haha. Aber er testet ja immer noch sinnvolle Dinge. Also
ja, solange du sinnvolle Sachen machst, ist das alles erlaubt. Du schreibst am Ende bessere Tests dadurch.
Das ist witzig. Wie macht ihr das? Checkt ihr dann zwischendurch ein? Und ich meine, ihr sitzt ja wirklich nicht am selben Rechner.
Genau, es gibt genug Software, bei denen du einfach Control über deinen Rechner zum Beispiel einfach freigeben kannst.
Also ist es an demselben Rechner.
Früher konnte das Slack. Früher war vor einem Monat oder so. Das haben die jetzt gekillt. Jetzt gibt es nur noch Screensharing. Du kannst beim anderen noch vom Bildschirm rummalen, aber das war's jetzt.
Du hast diese VS Code Plugin ausprobiert?
Wir haben eine Menge Dinge ausprobiert, aber das glaube ich noch nicht. Es liegt aber daran, dass wir mit IntelliJ viel arbeiten.
Ah, okay.
Also wir brauchen, ich persönlich brauche gerade was Neues. Aber ja, man könnte auch sowas machen, das halt einfach mal kurz pushen und dann wieder der andere übernimmt dann halt Screensharing kurz. Geht auch.
Na, wir reden da, also bei uns heißt es dann wirklich, einer ist Driver und der andere ist
der
Beifahrer quasi. Der eine
geile Terminologie.
Schaut zu, der andere kommentiert und denkt mit und dann, sobald du irgendwie ein paar Schritte gemacht hast, wechselst du. Das machen wir auch nicht immer so gründlich, weil häufig der eine mehr vorausgedacht hat als der andere und das Konzept schon, so, vor allem wenn du unterschiedliche Ahnung von der Codebase hast, da weiß der eine schon relativ genau, was zu machen ist und der andere macht hauptsächlich mit, damit er das Wissen mit abfangen kann.
Genau dafür ist Pair-Programming halt super gedacht. Also wir spielen dieses Spiel jetzt auch nicht sehr oft. Mhm. Halt immer, wann es sich anbietet. Es gibt Sachen, wo du halt auch nicht erstmal keine Tests schreibst, erstmal rumexplorierst, mal gucken, wo du gerade bist und ob du irgendwie einen Spike bauen kannst, der überhaupt funktioniert. Aber im besten Fall schreibst du halt Tests und baust dein Feature und so weiter, iterativ. Auch ein Vorteil, wenn man remote arbeitet, man ist nicht so sehr in der man kann wirklich nicht so sehr von der Grippewelle des anderen überrannt, weil
das
einfach
stimmt.
Eine physische Barriere davor ist.
Noch ist jetzt zu tief im Cyberspace-Leben.
Oh Gott, wenn wir das übertragen können, oh mein Gott.
Ich glaube ja eigentlich nicht, dass Schweden Grippen kriegen können, oder?
Och, ja, kalt wird's da auch, du.
Ja, die sind ja nicht alle extrem abgehärtet dann dementsprechend.
Ja. Wenn das nur korrelieren würde.
Kälte ich weiß nicht, was Lakritze zu deinem Immunsystem anrichtet. Wenn das ist, dann sollte ich vielleicht doch noch überlegen, das Zeug zu essen. Aber
tu es, lecker, lecker.
Ja, und wie ist es in Malmö?
Malmö ist sehr, sehr schön. Im Winter weniger als im Sommer, überraschenderweise.
Ich glaube, die ganzen Schweden meinen alle, dass Schweden im Winter einfach nicht schön ist, weil es zu kalt und zu dunkel ist.
Kommt ja darauf an, wo in Schweden du bist. Wenn du in Malmö bist, ist es nicht so, dass du keine Sonne mehr siehst im Winter.
Das Problem, du bist noch weit genug im Süden.
Hier steht, ja, im Juli sind maximal 21 Grad.
Naja, nicht ganz. Also das war schon.
Wikipedia lügt nicht.
Ich kann dir sagen, dass das ein bisschen höher war, die 2 Wochen, wo ich da war im Juli.
Ich glaub's dir.
Aber es war schön, die Hitzewelle, die ihr hier hattet,
das ist
in Schweden
angenehm
zu sein. Vor allem, Malmö liegt halt direkt am Öresund. Das heißt, du hast sehr viel Wasser, du hast sehr viel Wind. Selbst wenn es da ultra heiß ist, hast du Wind.
Das ist
ein Vorteil, den du hier nicht hast.
Nee.
Und ein Nachteil im Winter, wenn da halt der Wind den Schnee quasi dir so sehr ins Gesicht bläst, dass du kaum vorwärts laufen kannst. Das kommt auch mal vor. Aber im Sommer wunderschöner. Mhm. Die Stadt ist nicht ansatzweise so groß wie Dresden.
Ich würde sagen, 300.000 Einwohner steht hier.
Das ist schon.
Also ein bisschen, also 60%. Bisschen mehr als so groß, ja.
Ja, die Hipsterquote ist ein bisschen höher als Dresden, würde ich sagen. Wenn du Lust hast, kannst du halt dich in eine Bahn setzen, fährst über die Brücke und bist in Kopenhagen. Das heißt, großer Vorort quasi von Kopenhagen, wenn man so will.
Ist ja witzig, das so zu sehen.
Ich den Schweden nicht sagen.
Fahren manchmal Leute mit dem Fahrrad von Kopenhagen?
Ich würde so gerne mit dem Fahrrad über diese Brücke fahren. Weil ich bin einmal mit dem Doppelstockbus rüber.
Hat sie einen Radweg?
Nee, du darfst das nicht.
Ach so, weil die ab der Hälfte ein Tunnel wird, ne?
Nicht ganz auf der Hälfte, aber also, ja, A, das.
Und mit dem Fahrrad mit denen nicht durch den Tunnel fahren.
Und B, da ist echt hart Wind oben. Also wie gesagt, ich bin einmal mit dem Doppelstockbus, saß oben, und hatte doch schon auch Respekt dafür, dass der Bus immer weiter so gegen Rand gedrückt wurde. Alle anderen waren so komplett entspannt. Nur irgendwie hat es mich verunsichert.
Lukas, Patrick und ich hatten mit anderen Auto nicht rübergetraut damals. Es war schon so, das macht die Lenkung doch nicht mit.
Fühlt sich dann an, als ob man auf dem Schiff ist, oder was?
Das war das Auto so kränkt. Ne, das Auto hat ja generell Probleme gehabt. Das Auto war prima, um vom A nach B zu kommen, solange du bei B auch geschlafen hast. Also, das konntest du genau einmal am Tag anmachen, das Auto, oder anlassen. Danach musstest du ungefähr eine Nacht warten, bis er ein zweites Mal anging. Was super kacke war, das eine Mal, wo Lukas das mitten in den Odense abgewürgt hat. An der Ampel, an der Kreuzung, die gut befahrene dreispurige Straße war, wo dank Baustelle auf eine Spur runtergeprägt war. Wir standen vorne an der Ampel. Dann steigen die Deutschen erstmal aus und schieben das Auto über die Kreuzung.
Und dann habt ihr da übernachtet.
Und dann haben wir ein paar Stunden in Odense verbracht. Gott sei Dank ging ja irgendwann spät abends dann nochmal an. Dann kommt mit dem Campingplatz.
Ich will das jetzt debuggen. Was ist in diesem Motor passiert, dass du den nur einmal am Tag anmachen kannst?
Der startete nicht mehr. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, was da schief ging. Aber der startete stundenlang nicht mehr, nachdem er einmal lief. Hat irgendwas bestimmt was Hitzebedingtes. Ich kenne mich eh nicht aus, aber.
Muss wahrscheinlich abkühlen, das kann sein.
Das Auto war sehr witzig.
Aha.
Ich glaube, dass wir ein paar Sachen in dem Auto gefunden haben noch und Angst hatten, dass wir an der Grenze irgendwie.
Wenn ihr das jetzt hört und euch irgendwie mit Kfz-Technik so ein bisschen auskennt, dann erklärt uns doch mal bitte, warum ein Auto potenziell nach
ein
alter VW-Bus nur einmal am Tag abgelassen werden kann und danach nicht mehr startet. Aber na gut, okay, wir sind jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Eigentlich wollten wir so ein bisschen über Malmö reden. Naja, nicht unbedingt, aber so, du allgemein deine etwas witzige Situation, dass du hier als einziger, und das ist ja bei Henrik von Mozilla, der hier auch schon zu Gast war, ist es ja auch so, er ist der einzige Mitarbeiter seiner Firma in Dresden und arbeitet zwangsweise remote und von einem Coworking Space aus. Und das ist ja schon eine ziemlich spannende Situation. Du hattest nicht unbedingt überlegt, mal nach Malmö zu ziehen oder zumindest Leipzig oder so.
Überlegt habe ich, meine. Wenn man das so überall schlägt, würde ich natürlich eine Menge Wochenenden mehr sparen, die ich reise und generell viel Aufwand. Von daher, die Überlegung ist auf jeden Fall da. Aber aus diversen Gründen habe ich mich dazu entschieden, erstmal von hier zu arbeiten und mal gucken, wie es sich hier weiterentwickelt, ob man noch weiter in Sachsen wohnen möchte, ab September oder nicht. Kann man sich ja immer noch umentscheiden.
Das stimmt.
Und es ist hilfreich, wenn man dann zufällig noch einen Plan B in Schweden hat.
Das war ja bei dem anderen Kollegen, den ich jetzt nicht erwähne, auch so, der einmal die Woche irgendwie nach Westdeutschland pendelt und eine Woche hier und eine Woche da arbeitet. Wo ich mich dann echt frage, ist es krass, dass der, also der, und der fliegt auch. Der fliegt also quasi montags darüber und kommt freitags zurück und wohnt zwischendurch in einem Hotel. Das ist ja, das macht ja den Arbeitnehmer für den Arbeitgeber nicht unbedingt billiger, wenn er die ganze Zeit so hin und her reist, ne? Dass die sich das trotzdem an die Backe binden, sich so einen teuren Mitarbeiter anzustellen.
Ja, das Ding ist halt, Remote-Arbeiten ist so ein bisschen die Not, nee, das heißt nicht die Notlösung, aber gerade in der IT, wo wir nicht genug Leute haben, hast du irgendwann einfach die Situation, dass du, wenn du gute Leute willst, musst du sowas anbieten. Unsere Firma war immer schon ein bisschen verteilt, das heißt, wir sind halt prädestiniert dafür und das funktioniert von der Kultur her auch ganz gut. Aber ich sag jetzt mal, Lund University wirft nicht genug Absolventen ab, die wir einstellen könnten. Weißt du? Du musst einfach auch woanders suchen und nicht jeder kann nach Malmö ziehen oder will das oder und du willst sie trotzdem einstellen, weil sie vielleicht gut sind und bla. Wir haben eine Menge Leute, oder jetzt schon den dritten Praktikanten aus den Niederlanden zum Beispiel. Das sind wunderbare Leute, die ich alle am besten nach Malmö ziehen wollen würde. Aber kann halt auch nicht jeder, weil er halt privat in einer Situation ist, wo er noch nicht dahin ziehen kann oder so weiter und so fort.
Die ganz Neuen willst du nicht remote anstellen, oder?
Das ist auch so eine Sache, wenn du da gerade von der Uni fällst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du direkt erstmal remote anfangen kannst, du bist gewissermaßen benachteiligt. Mhm. Vor allem, wenn du nicht viel Pre-Programming machst, es nicht so viel One-to-One hast mit den Menschen, die dir halt Sachen beibringen können, hast du Nachteile und die musst du versuchen, selber auszugleichen. Du kriegst Hilfe von den Menschen, wenn du danach fragst oder wenn sie nett sind, dann gehen sie so auf dich ein, ohne dass du fragen musst, aber prinzipiell muss man wissen, dass man da benachteiligt ist in dem Sinne.
Auf jeden Fall. Ja, das ist halt bei jedem Job auch so, aber wenn derjenige halt eh bei dir mit im Büro sitzt, kannst du halt immer mal so casually dran vorbeilaufen und sagen, na, wie steht's? Also was du wahrscheinlich aus den Augen verlierst, wenn derjenige die ganze Zeit bloß irgendwie hinter so einem Chat-Tool sitzt oder hinter einem Slack sitzt.
Auf jeden Fall. Und du verlierst auch das ganze Menschliche dahinter, ne? Du willst ja mit deinen Kollegen irgendwie Spaß haben. Du willst ja ein cooles Klima in der Firma haben. Und das ist auch einer der großen Gründe, warum ich halt da ständig bin. Dass man auch mit den Kollegen halt immer was unternehmen kann. Wir haben jetzt neulich angefangen, donnerstags um 1, alle paar Wochen spielen wir jetzt ein großes Mario Kart Turnier. Alle Leute, die eine Switch haben,
geil,
wählen sich da ein und dann.
Oh, das finde ich großartig.
Macht mein Kollege Simon alle fertig. oder ich, wenn ich großes Glück habe. Das ist groß, also so, mit sowas kannst du halt auch Remote-Leute erreichen und das lohnt sich halt auch zu machen.
Na, allein dieses Zusammenmittagessen, das ist irgendwie so, das schweißt einfach so ein
Team. Das geht halt schwierig, ja, aber das ist dann genau deswegen musst du halt manchmal da sein,
genau,
um sowas auch zu machen und mal entspannt über die Probleme zu reden oder auch nicht über Arbeit reden, das ist auch manchmal ganz, ganz sinnvoll.
Genau.
Apropos, das nächste Mal fliege ich nicht, sondern nehme die Bahn.
Nice.
Wir stehen 11 Stunden bevor. What? Mit 4-mal umsteigen.
Oh. Warum machst du sowas?
Weil ich mich schlecht fühle,
die ganze Zeit zu fliegen.
Ja, gut, okay. Das ergibt
Sinn. Tatsächlich, wenn du früh genug buchst, kannst du es auch billiger hinkriegen.
Wie früh genug musst du damit buchen?
Also ich hatte jetzt zum Spaß mal für Oktober geguckt zum Beispiel. Schaffst du es für 60 Euro dahin.
Und krass.
Das ist wirklich, wirklich erstaunlich günstig, aber wenn du jetzt einen Monat vorher buchst.
60 Euro nach Malmö mit der Bahn.
Und da kannst du noch den 25er Bahncard-Rabatt runterrechnen.
Fuck. Ich habe letztens mit Johannes zusammen von dem Parken DD-Projekt Tickets nach Basel gekauft, weil wir da auf ein Open Data Meetup eingeladen worden sind von den Leuten. Und haben halt Bahntickets geschaut und Johannes wollte unbedingt erste Klasse fahren und das machte preislich überhaupt keinen Unterschied. Also waren so 20 Euro oder so. Mhm. Und bei der ersten Klasse ist die Sitzplatzreservierung auch dabei, sprich
die du eh machen wollen würdest.
Die du eh auf die Strecke machst, sowieso. Demnach hat sich das preislich wirklich eigentlich nicht gegeben, aber das war hin und zurück für zwei Personen das erste Mal, dass ich auf der Bahnseite einen vierstelligen Preis gesehen habe.
Wann?
1050 Euro. Flexpreis haben wir natürlich nicht genommen, aber what the fuck?
In welchem Zeitraum? Also wann wäre das gewesen?
Ende September jetzt dann.
Okay. Ja gut, ist auch schon wieder.
Das ist nicht die 3 Monate vorher, die du
normal. Aber holy shit!
Ja, ja.
Was ist das für ein Preis?
Das ist krass, ne? Der eine fährt nach Malmö für 60 Euro und der andere nach Basel für 1000 Euro.
Also ja, wir haben halt natürlich nicht die Flexpreis-Tickets genommen, haben insgesamt nur 200 noch was gezahlt, aber trotzdem.
Also realistischer ist auch 200 die Ecke. Ich habe jetzt, meine nächste Sache kostet 150 hin und zurück.
Aber das ist doch mit dem Flug da gar nicht so anders, oder? Der Flug muss doch auch irgendwas in den Dreh sein.
Du findest günstige Flüge für den Preis, wenn du ganz viel Glück hast, aber so im Schnitt waren meine immer so 220.
Okay, 200, sowas hätte ich auch erwartet. Okay.
In der Dreh.
Das kriegst du aber trotzdem expensed.
Ja, ja, das zahlt zum Glück die Firma. Ich.
Ja, das wäre ja hart, wenn du einmal im Monat hier dabei.
Ja, bei uns ist es auch so, wir machen manchmal.
Bahntickets buche ich selber tatsächlich.
Ach so.
Die muss ich dann halt im Nachhinein mit zurückholen.
Ja, aber das geht auch hoffentlich, weil sonst wäre das ja absurd.
Ja, ja, klar, ich sag mal.
Okay.
Bei uns ist es so, dass wir manchmal Dienstreisen nach Karlsruhe machen und da heißt es auch schon so, ab einer Bahnfahrt von 5 Stunden darfst du erste Klasse buchen. Und das letzte Mal war es so spontan, dass wir allerdings irgendwie zu 8 oder so mit der Bahn runtergefahren. Wir haben einfach keine Plätze mehr zusammengekriegt. Da saßen wir aber die ganze Zeit einfach in dem Speisewagen.
Ist auch geil.
Eine Tasse Kaffee jeder bestellt und sehr langsam getrunken und dann konnten wir da auch zusammensitzen.
Das ist einer der wenigen Vorteile, wenn du ständig fliegst. Die verdammten Lufthansa Business Lounges. Ich meine, Dekadenz lässt grüßen. Das ist das Land, wo das Milch so und diese, Honig und sehr viel Alkohol.
Dieser elitäre fließen. Club, wie man sich so vorstellt.
Ein bisschen. Und das Schönste ist, dass ich jedes Mal fehl am Platz aussehe. Ich meine, es gibt da Leute,
weil du als
die
keinen nicht mit Anzug tragen.
Und dann gibt's mich. Ich habe schon überlegt, ob sie mich mit einer Jogginghose reinlassen. Ist aber jetzt noch nicht mein Stil. Vielleicht eines Tages mal gucken.
Ja, ich gehe einer regulären Tätigkeit nach. Ja, ich verdiene mein eigenes Geld. Nein, ich wohne nicht mehr bei Mutti. Ja, ich kann mir diesen Flug leisten. Ja, ja, cool. Aber ich finde ich völlig voll in Ordnung, dass du nicht mehr, dass du mal nicht fliegst, sondern das auf dich nimmst. Vor allem, weil du ja, also 11 Stunden ist wirklich lange. Nimmst du da schon irgendwie, machst du da quasi schon, ist ja quasi ein ganzer Arbeitstag, ne? Das kannst du ja auch nicht als Freizeit irgendwie nehmen. Das ist ja wirklich noch ein Arbeitstag mehr, der weg ist. Ich könnte mir fast vorstellen, dass dein Arbeitgeber sagt, nee, flieg du mal bitte, weil ich dann weniger Arbeitszeit verliere oder sowas. Aber so musst du ja quasi sagen, da muss ich tatsächlich im Zug arbeiten, damit die Zeit sich auch lohnt. Die
Anfrage habe ich zumindest noch nicht gekriegt, aber du hast, da ist was dran. Man muss dazu sagen, wenn ich jetzt von Tür zu Tür mit dem Flug und mit einer günstigen Umsteigezeit und...
Ich würde sagen, mit dem Flug hast du ja noch ein bisschen Wartezeit im Flughafen oder so mit drauf.
Das ja, kommt ja, klar, du willst ja nicht kurz vor knapp ankommen. Mhm. Wenn du das machst, läuft irgendwas schief und dann, naja. Und wenn nichts ausfällt zwischendurch, hatte ich auch schon ein paar Mal, das ist total der Spaß, dann dauert das trotzdem 9 plus Stunden.
Ja?
Von meiner Haustür bis zum Hotel in Malmö.
Also das hatte ich mal durchgerechnet für unsere Karlsruhe-Reisen. Da gibt es auch Leute, da gibt es halt 3 Optionen, Auto, Zug oder Flugzeug. Und Auto kannst du machen, wenn du unbedingt willst. Der Unterschied ist jeweils plus minus bloß 1 Stunde. Also wenn du fliegst, bist du nur 1 Stunde schneller, weil du bis nach Frankfurt höchstens fliegst und dann mit irgendwas anderem weiter musst. Also dann nochmal Auto mieten oder doch Bahn fahren.
Kann man selber fliegen machen? Ist das eine Option?
Ich würde den Flieger nehmen. Und
ja, eben, genau in die Richtung.
Ich würde gerne selber Bahn fahren. Und das hatte ich einmal, das war da irgendwie, dass einer bestanden hat darauf, dass wir fliegen und wir haben nicht 6, sondern 5 Stunden gebraucht, aber du bist die ganze Zeit beschäftigt und musst dann nochmal durch 2 Security-Checks und in irgendwelchen Schlangen anstehen und dann nach dem Leihwagen anstehen und ich sage, das nächste Mal machen wir das nicht nochmal.
Und dann kommt der eine Kollege, der den Jakobsweg entlang wandert und 3 Tage später ankommt.
Geht der an Karlsruhe vorbei?
Und hat überall. Der auch eine Security-Schlange? Das ist ja auch die Frage.
Ich würde ja mit dem Fahrrad...
Oh, das ist aber auch geil.
Das sind was, 800 Kilometer oder 600
Kilometer? Ja, aber Zug nach Malmö musst du dann nicht auch mit dem ICE, der auf der Fähre gepackt wird, da lang?
Mehrere. Zug auf der Fähre. Ich glaube, ich nehme den, ja.
Ich habe das bloß im Kopf von Sebastian, der mal einen Flieger aus Kopenhagen genommen hatte und mit dem ICE dahin gefahren ist. Und auch plötzlich saß er im Zug auf einer Fähre. Ja, ja, der Zug war komplett aus. Und dann kamen Leute durch und haben seinen Pass sehen wollen. Das war coole Erfahrung, habe ich auch noch nicht gemacht.
Die Passsache ist auch verrückt. Also du hast, wenn du nach Schweden fährst, von Kopenhagen aus, hast du halt, sagen wir mal, eine 1-3 Chance, dass die Polizei einmal durchgeht und sagt, ich möchte mal bitte die Ausweise von allen sehen.
Das ist trotzdem Schengen-Raum, oder?
Ja, ja, klar.
Okay, okay, aber trotzdem gucken wir natürlich auch, weil wir sehen manchmal.
Dänemark macht das zur Grenze von Deutschland auch, ja. Offensichtlich. Manchmal, wenn sie lustig sind. Finde ich schrecklich.
Absolut.
Muss alles nicht sein.
Tja, lass uns nicht über dieses Thema reden. Mhm. Das wird bloß zu düster. Und in Malmö bewegst du dich aber, wenn du dann einmal in Malmö angekommen bist, was machst du dann? Wie kommst du vom Flughafen? Oder hast du irgendwie ein regelmäßig dasselbe Hotel, was sich irgendwie in der Nähe vom Arbeitsort
befindet? Es gibt da zwei Hotels, wo sie uns unterbringen. Das eine Hotel ist 5 Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof entfernt. Mhm. Und der Ort, wo ich dann da arbeite, ist 7 Minuten von diesem Ort entfernt. Mhm. Das heißt, alles fußläufig. Das andere Hotel ist lustigerweise das gleiche Gebäude wie unsere Firma. Das heißt, wenn du da untergebracht wirst, kannst du quasi morgens zum Mittag in den
das ist ja witzig.
Nach oben fahren, ja auf der Dachterrasse Frühstück essen und dann fährst du runter in die Firma und hast das Gebäude quasi nicht verlassen. Kann ich nicht unbedingt empfehlen, weil man diesen Drang hat, rauszugehen. Ganz, ja, ganz
das Gebäude mal zu verlassen.
Ja. Muss vor allem aufpassen, dass du nicht aus Versehen irgendwie in Badelatschen und Schlappen und Badeanzug, Schlafanzug ins Büro gehst.
Ist noch nicht passiert, aber ja, vielleicht.
Aber dein Roller nimmst du nicht mit nach Malmö, oder?
Nee, die gibt's da auch schon. Also okay. So Leihroller, die haben da angefangen im Januar oder sowas auszukippen, die ersten Limes. Seitdem fahre ich die da auch sehr exzessiv. Ich meine, die haben die Infrastruktur dafür. Deren Fahrradwege sind okay. Halt
wunderbar. Aber dort fährt man auch auf Fahrradwegen, oder?
Ja, ja, Fahrradwege. Und wenn keiner da ist, dann Straße. Aber du hast halt sehr viele Fahrradwege. Die sind ultra breit. Die ziehen sich durch die komplette Stadt. Die sind ausgeschildert. Das sind eigene Schilder, wo du in welchen Stadtteil willst damit.
Das ist echt cool.
Das ist nice.
Das ist richtig, richtig, richtig gut durchdacht.
Und wie reagieren die Fahrradfahrer dort auf die Roller?
Normal. Hm. Also jetzt nicht so ein Krieg wie hier. Und vor allem die Hysterie ist nicht so hoch.
Es geht, Gott, der ist gerade richtig hoch von irgendwie diverse Verbände, die fordern, dass das wieder zurückgeht.
Ja, das war ja vorher schon der Fall. Bevor irgendwas passiert ist, hieß es ja schon, es wird Mord und Totschlag passieren. Und die Zahlen, die jetzt raus sind, supporten das so überhaupt nicht. Es gibt halt... Die Roller sind nicht das Problem, sagen wir mal ehrlich. Die Menschen, die sie benutzen,
sind das Problem. Menschen sind immer das Problem.
Wenn du die Dinger halt beschissen abstellst,
na klar. Aber das ist dasselbe Problem, was die Leute mit den Leihfahrrädern haben, mit den Dixbikes und so weiter und so fort. Also ich sehe diese Lime.
In Dresden gerade Lime, ja.
Genau. Lime. Die stehen jetzt hier bei uns auch ziemlich häufig rum. Ich habe auch schon ein paar wild rumstehen sehen, wo sie wahrscheinlich nicht hingehört haben.
Der ist letzte Woche gestartet, oder? Vorletzte Woche. Ja, vorletzte Woche Donnerstag,
glaube ich. Das ist jetzt knapp 2 Wochen hier in der Stadt, genau. Und ich glaube, das Hauptproblem war eher, oder der Hauptdiskussionspunkt war hauptsächlich, dass dann die paar Politiker versucht haben, cool zu sein und gesagt haben, wir unterstützen das voll, dass die Leute jetzt alle mehr Roller fahren und die Radfahrverbände haben hauptsächlich erstmal gesagt, sorgt mal bitte erstmal dafür, dass wir überhaupt anständige Fahrradinfrastruktur haben. In Schweden ist es halt so, da gibt es diese Infrastruktur schon, ja. Und da ist es und das ist gut und hier bist du mit dem Roller, wir haben es wahrscheinlich genauso oder noch mehr aufgeschmissen eigentlich als mit dem Fahrrad. Wenn du mit dem Fahrrad mal hart bremsen musst, dann musst du halt mal hart bremsen, aber mit dem Roller, da fliegst du halt komplett über. Also da muss wirklich auch ein sicherer Straßenverkehr für solche Personen gewährleistet sein und das ist halt nicht wirklich der
Fall. Könnte ich mal anfangen, Autos zu verbieten, Fahrradwege auszubauen, aber Spuren übernehmen und.
Habt ihr diese Aufnahmen aus Berlin gesehen, wo jetzt diese übelste Regengeschichte war. Also in Berlin hat es geschüttet wie Sau und es gab so ein paar schöne Videos, wo du dir gedacht hast, ach Berlin, einmal diese Gruppe von so 3-4 Typen, die am Bordstein sitzen in Badeklamotten und irgendwie mit den Füßen im Wasser. Ach, Ding, und dann kommt da irgendwie der Bus vorbeigefahren und spritzt die nass und die so, way! Und das andere war halt dieser Radweg, wo sich die Farbe gelöst hat und es wurde dann breit geschmiert und plötzlich war der irgendwie dreispurig.
Was haben die dafür die Aquarell, um irgendwie die Straßen
zu machen? Offenbar haben sie sich gedacht, der Radweg bleibt hier wahrscheinlich eh nicht lange oder sowas.
Ja. Krass.
Es gab da vor vielleicht einem Monat oder sowas, gab es einen schönen, das war der ADFC in Köln, der den Menschen, der die Radwege in Kopenhagen gebaut hat oder geplant hat, die haben die eingeladen und sind mit dem ein bisschen durch die Stadt gefahren und haben im Prinzip nur eine Kamera auf ihn gehalten, während er quasi einen Herzanfall gekriegt hat ständig. Hab dann vorgeschlagen, ob man daraus nicht eine Sendung machen kann, dass jede durch die Stadt mal kurz touren kann mit ihm. Sehr witzig. Seine Quintessenz war halt, wenn ich das so bauen würde, würde man mich feuern dafür.
Naja.
Und das ist halt wirklich der Fall.
Wäre so ein kaputtes Autoland hier.
Obwohl, ich meine, an ein paar Stellen denkst du dir, na ja, damit bin, also sehr gut, dass ihr das jetzt gemacht habt. Also in der, die Strecke vom Hauptbahnhof hoch zum zur Carola-Brücke. Ist es Marien oder Carola-Brücke?
Carola-Brücke, da.
Da die St. Petersburger Straße lang, ah, da haben sie jetzt komplett die Autoparkplätze weggenommen.
Seitdem Gott sei Dank.
Wieder. Seitdem fahre ich da wieder.
Genau, es war das fucking beängstigend, da lang zu fahren. Du musst ja in jedes Auto reinschauen, ob da jemand drin ist, der gleich die Tür aufreißt.
Genau.
Und ab dem Moment, wo du das siehst, ist auch schon zu spät.
Ja, eben.
Sei mal ehrlich. Das war einfach ultra gefährlich.
Vor allem, das ist, was da immer mehr auffällt, ich glaube, ich habe das letzten Tweet mal vor einer Weile gelesen, aber wenn man darauf achtet, wie viel öffentlicher Raum einfach flöten geht für Autos, die da sinnlos rumstehen.
Ja.
Und Autos stehen ja immer rum. Die sind ja nicht irgendwo anders mal, sondern die stehen immer irgendwo rum.
Ja.
Das ist einfach fest verplanter öffentlicher Raum, tausende von Quadratkilometern, die komplett unbenutzbar sind.
Ja.
Vielleicht kann ich euch da ein Bild mal nachher zeigen. Hatte ich jetzt letztes Mal gesehen. Es war ein Fahrradaufsteller, der im Prinzip die Form eines Autos hatte, nur konntest du halt Fahrräder an die andere Seite hängen.
Ah, ja, ja, das kenne ich.
Da kannst du irgendwie 8 Fahrräder oder so ranstellen.
Großartig.
Es gibt manchmal, wo sie auf Autoparkplätzen dann so große Müllcontainer hinstellen. Die Müllcontainer sind bloß Attrappen, wo du dann dein Fahrrad reinstellen kannst oder
schön.
Sowas.
Sehr schön.
Solche Hacks brauchen wir mehr.
Ja, bin ich dafür.
So. Ich meine, du kannst ja theoretisch an manchen Stellen dein Fahrzeug je nachdem wo, wenn es eine freie Parkstelle ist, unbegrenzt lange stehen lassen, bevor das... Oder? Wie war das? Muss man irgendwann umparken?
Fragst den Falschen.
Also man sieht doch immer mal hier und da so einen Werbehänger stehen, wo einfach bloß ein Werbeschild drauf ist. Da könntest du ja auch sagen, ich stelle jetzt hier mal irgendwo Hänger hin, wo du dein Fahrrad drauf stellen kannst oder sowas.
Ja, und dann kommt jemand, nimmt den Hänger fährt weg.
Ja, gut, okay, das ist vielleicht doch eher so eine Art Fliegenfalle. Na gut, okay, vielleicht auch nicht.
Nee, aber da gibt es sicherlich gute Lösung für...
Ja, kommt drauf an, mit wem man darüber redet. Ich habe mir mehrere vor der letzten Stadtratswahl habe ich mir so Verkehrsdiskussionen reingezogen. Da gab es mehrere von. Und was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist der Mensch von der FDP, Holger Zastrow, falls sich jemand den Namen nicht merken möchte, der dann sein Statement eingeleitet hat mit den Worten: Es wird ja seit Jahren in Dresden alles daran gesetzt, immer mehr Parkplätze zu Fahrradbügeln zu machen. Da gibt es quasi eine Diktatur der Fahrradbügel. Der ganze Raum entbrannte in so ein schallendes Gelächter und er hat es nicht eingesehen.
Diktatur der Fahrradbügel.
Wir waren doch auch zusammen bei dieser ADFC-Veranstaltung, wo die einzige Fahrradfahrerin aus der FDP zu Besuch war und die gesagt hat, also ich würde das so machen. Und wie steht Ihre Partei dazu? Die würden das wahrscheinlich nicht so machen, aber ich werde das so machen. Gut, okay, genau, dann brauchen wir doch nicht die FDP wählen, weil sie werden sich wahrscheinlich nicht durchsetzen.
Mit dem Slogan, ihr Auto würde die FDP wählen.
Hat sie offenbar auch.
Traurig.
So. Aber du hast jetzt quasi, wenn du in Dresden bleibst, hast du einen Job, wo du mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kannst?
Ja.
Und in Malmö fährst du dann mit dem Roller?
Welche fährst du auch mit dem Roller, oder? Du hast ja deinen eigenen.
Manchmal, ja. Also nicht jeden Tag, aber...
Ach stimmt, du bist ja persönlicher Rollerbesitzer.
Ich bin sogar mit Roller hier.
Wahnsinn, der erste Roller-unterstützte Podcast.
Das ist, glaube ich, ja wohl kaum.
Das ist die erste Akronym-Silber-Folge, also, okay, wo ein Gast mit Roller ankommt.
Soweit wir wissen. Aber ja.
Krass, kann man hier in der Gegend gut fahren? Es geht, ne?
Geht schon. Also, musst du ein bisschen aufpassen, dass jetzt nicht jemand eine Tür aufreißt.
Kollege von mir kommt mit einem motorisierten Skateboard auf Arbeit. Da denke ich mir auch manchmal, die Straßen geben es doch gar nicht her bei den kleinen
Rädern. Ernst vor. Da muss ja nur das irgendwas kommen und du fliegst wirklich.
In der Bay Area haben das super viele Leute benutzt. Sieht auch echt spaßig aus, muss ich sagen. Aber
da sind die Straßen breit genug.
Ist halt nicht mein Ding, auch was ich. Ja, du auf der Straße fährst du eh nicht. Also da fährst du auf privaten Wegen hauptsächlich sowas lang.
Das Problem ist, je kleiner die Räder oder Rollen, desto empfindlicher sind die halt für irgendwelche Unebenheiten.
Es gibt ja noch dieses One-Wheel, das ist so ein Brett mit einem fetten Gummirad in der Mitte. Das sieht auch super spaßig
Davon
aus.
Davon fahren hier ein paar rum, das habe ich schon gesehen. Die sind tatsächlich eindrucksvoll.
Der Kollege von mir, der mit dem Skateboard auf Arbeit kommt, der haben die Räder auch so eine Untertellergröße. Oder
okay,
das geht, krass. Die sind schon so groß wie bei einem Roller, die stehen richtig an der Seite ab.
Willst du auch haben, wenn du hier über den Kopfstein
fährst. Damit fährt er
einen Bordstein, sagen, du hast so
abgesenkten Bordstein kann er damit hochfahren.
Oh, krass, okay. Du hast ja gerade in Dresden hier bei meinen Großeltern, fällt mir gerade ein, die wohnen in der äußeren Neustadt hinten. Die haben in der Jägerstraße, falls es jemand sagt, haben sie, die sind, das ist schon immer Kopfsteinpflaster gewesen und vor kurzem haben die halt die halbe Straße aufgerissen und in der Mitte einen geteerten Streifen gemacht und an dem Rand die Parkflächen halt Kopfsteinpflaster gelassen. Sieht echt gut aus und mein Opa ist halt alter Akustiker und den hat es tierisch gefreut, weil geteerte Straße viel, viel angenehmer und ruhiger ist als Kopfsteinpflaster, logischerweise.
Auf jeden Fall.
Und nach der Hälfte der Straße ist ihnen aufgefallen, dass die Stadt das gar nicht genehmigt hatte und die Straße unter Denkmalschutz steht und da stand wohl kurz zur Debatte, das nochmal rückzubauen.
Ach du Scheiße.
Total bescheuert. Das geht mal gar nicht. Ich meine,
antike Kopfstein-Optik geht dann halt weg, ne?
Scheiß doch auf das Denkmal, den Denkmalschutz bei einem Kopfsteinpflasterstraße. Das ist ja sowas von altbacken und bekloppt in jeglicher Hinsicht.
Aber es sieht hübsch aus.
Das sieht nicht mal schön aus. Das hat wirklich keinen
Vorteil. Ich überlege gerade mal, ob man über so eine Kopfsteinpflasterstraße vielleicht so einen transparenten Asphalt oben drüber machen könnte, dass du diese Optik behältst, aber trotzdem eine ebene
transparenter
Straße.
Transparenter Asphalt.
Können wir uns darauf einigen, dass wenn Kopfsteinpflasterstraße, dann aber auch nur Pferdekutschen drüber? Wenn wir Mittelalter haben wollen, ja, dann richtig.
Genau. Dann verkleben wir die Kanten mit Pferdekacke und dann fährt sich auch wieder glatt drüber.
Ja.
Ich möchte es doch nicht mehr haben.
Kopfsteinpflasterstraßen sowas von unnötig und falsch. Das hat einfach null Vorteile. Es sieht nicht schön aus, es ist viel zu laut.
Es ist auf jeden Fall viel zu laut, das stimmt.
Also, das Einzige, was angenehm ist, ist mit Barfußschuhen drüber laufen.
Ich finde halt so eine Kopfsteinpflaster, so, das sieht, wenn es in der richtigen Umgebung ist, sieht das halt hübsch aus.
So, ich sag mal, Prag würde anders aussehen, wenn du überall Asphalt einziehen würdest.
Ja, also das Asphalt schon. Hat halt sowas, das wirkt halt so.
Ja, du willst es ja auch nicht komplett zuteeren. Nee. Die ganze Stadt.
Kannst du auch nicht. Du kannst dich den kompletten Boden komplett versiegeln.
Kannst du schon.
Also ist wenn er in dem, wie heißt das Waldstück?
Welches Waldstück?
In der Dresdner Heide. Wenn du in der Dresdner Heide die ganzen asphaltierten Wege rausreißt, dann kannst du hier ein bisschen mehr asphaltieren. Das wissen wir schon.
Die Geschichte.
Ach, hä? Nee.
Das nicht mitgekriegt?
Dresden war mehrmals...
Siehst du ein Regine-Töberich-Projekt?
Ja, quasi. Ach, Regine hieß die Frau. Wenn Dresden bei Extra 3 für den Unsinn der Woche mal vorkommt, dann meistens wegen irgendwelchen Fahrrad- oder Straßengeschichten. Einmal, dass sie diesen Tunnel wieder zuschütten wollten. Das war teurer als den Tunnel restaurieren, aber sie haben es trotzdem gemacht. Einmal dafür, dass sie bei dieser... bei der
Damm Golden Reiter oder was?
Bei der, ja, genau der. Bei der alter Albert-Brücke diesen historischen... dieses historische Geländer wieder hingemacht haben, aber das war nicht hoch genug, deswegen haben sie daneben noch ein neues Geländer gemacht,
genau.
Das jetzt doppelt scheiße aussieht.
Dann und Regine Töberich in der Fahrradweg.
Dafür, dass Regine Töberich den Elberadweg an ihrem Grundstück einfach ohne Genehmigung und ohne Absicherung hat wegbaggern lassen, ja, nur um dann festzustellen, dass es doch nicht ihr Grundstück war.
Ich habe aber tatsächlich auf diese Sache mit...
Und dann halt diese Geschichte, dass in Dresden die Stadt festgestellt hat, oh, wir haben zu viele asphaltierte Flächen, wir müssen aus Umweltschutz- oder Wasserversickerungsgründen jetzt wieder asphaltierte Flächen wieder auflösen und haben sich halt dafür entschieden, den Radweg in der Dresdner Heide wegzubaggern.
Mitten im Wald haben sie dadurch Versickerungsflächen geschaffen.
Im Wald.
Ja, natürlich, im Wald.
Da weil ist da
im Wald ja nichts versickern.
Im fucking Wald.
Da gibt es so ein paar asphaltierte Wege.
Das ist doch eine reine Zahlenfrage. Wir müssen irgendwas wegwerfen. Das geht hier in der Stadt, das ist ja kacke. Da beschweren sich ja Leute. Nur da, wo bloß die Fahrradfahrer lang wollen. In der Heide. Mhm. Idioten.
Ich meine, das wirkt schon ein bisschen komisch, schon asphaltierte Straße mitten im Wald zu haben.
Das stimmt,
ne?
Aber die war tatsächlich.
Es ist ein fucking
gut.
Fahrradweg.
Die war als Fahrradweg gut, die war als Joggingstrecke.
Was ist
wunderbar.
Mit dem Stück da an der Elbe hinter der Saloppe da, wo es da plötzlich hier ist?
Oh ja, da wird es plötzlich wirklich holperig.
Das ist auch noch richtig kack Fahrradweg da hoch zum Blauen Wunder. Geht gar nicht da lang. Das können sie auch asphaltieren. Da gab es doch auch irgendwas, da gab es auch ein Video zu. Doch, da gab's was.
Ja. Aha. Der Elbradweg ist generell nochmal eine ganz andere Geschichte. Der Krieg, der da ausgetragen wird, den wollen wir am besten gar nicht erst anfangen zu thematisieren. Das ist albern.
Ich weiß, die letzten Tage immer mal wieder abends an der Elbe. Es ist ja zurzeit Palais-Sommer. Ich weiß nicht, ob ihr mal da gewesen seid.
Letztlich, ja.
Also, Dresdner Kulturempfehlung.
Du meinst nicht Kaisermania?
Das war Code dafür.
verstehe.
Ja, tatsächlich, ich war bei einem Roland-Kaiser-Konzert. Nee, ich war tatsächlich gestern und vorgestern jeweils bei einem Konzert und gestern und vorgestern war jeweils auch Roland Kaiser in Dresden. Gott. Und ich habe jedes Mal mitbekommen, oh Gott, hier sind so viele seltsame Menschen in der Stadt unterwegs, die alle zu diesem Konzert gegangen sind. Aber nein, ich war nicht bei Roland Kaiser. Ich war beim Palais-Sommer und Palais-Sommer ist beim japanischen Palais quasi von der Altstadt auf der Neustadt... ja, an der Elbe auf der Neustädter Seite ein Stückchen von der Altstadt weg Richtung Westen. Mhm. Da ist, wie gesagt, diese große Palaiswiese und da so, ist...
Wo der Kanaleduplik auch ist, oder?
Ja, genau, noch ein Stückchen weiter nach Richtung, okay, aus der Stadt raus. Und da ist Palaisommer und Palaisommer ist ein Monat lang jeden Abend Kulturprogramm. Du kannst einfach hingehen mit dem Klappstuhl oder mit der Picknickdecke und dich auf die Wiese setzen. Eintritt ist generell frei. Dann gibt es da noch so ein paar Stände, wo du Essen und Getränke kaufen kannst.
Sehr cool. Wusste ich gar nicht.
Und da sind, da kannst du frühs und so späten Nachmittags zum Yoga gehen. Aha. Da gehen sehr viele mit ihrer Yogamatte hin, auch von meinen Kollegen, so nach der Arbeit. Und danach ist dann entweder Konzert oder Lesung oder
Hörspielabend,
genau. Und gestern Abend war ich da war Singer-Songwriter-Abend, da haben drei Bands gespielt und danach haben sie noch einen Film gezeigt.
So. Warum nicht?
Dafür habe ich dann hinterher freiwillig einen Zehner in irgendeine Box gedrückt. Und das hätte ich aber auch nicht machen müssen. Das ist total schön, ist in der Stadt.
Na klar, die Kaiserkarten wären teurer geworden.
Ja, die haben dann zwischendurch überlegt, oh, jetzt wird es langsam ein bisschen frisch, wollen wir jetzt schon gehen? Na, warte, wenn wir jetzt gehen, dann laufen wir voll die ganzen Leute, die in dieses Roland-Kaiser-Konzert...
Hört man von dort nicht locker noch Roland-Kaiser?
Nee, da war es glücklicherweise schon ein Stückchen weg, weil es auch so um die Elbe drumherum so eine
Ecke weiter.
Vielleicht darauf an, wie der Wind steht.
Wir haben definitiv die Suchscheinwerfer und das Feuerwerk noch gesehen. Das ist
Suchschein? Ach so, die, okay.
Da, ja, genau.
Das ist, was da denn los?
Aber Palaisommer kann ich sehr empfehlen.
Schließe mich an. Großartig. Kann man ruhig mal hingehen. Gibt's auch immer wieder so eine Aktion, dass man da malen kann. Da stehen sich dann Leute mit ihren Staffeleien hin und malen Dinge in einer großen Menge.
Also diesen Massen-Yoga wüsste ich jetzt nicht, ob ich mich da anschließen würde, weil ich da eigentlich, glaube ich, einfach nicht der Yoga-Typ bin, aber...
Sieht auf jeden Fall lustig aus, wenn du nicht damit rechnest, einfach vorbeifährst und auf einmal stehen da halt 100 Leute und machen Yoga.
500 bis 1000 Leute eher.
Oder, ja.
Genau. So, das sind so Dresdner Kulturtipps zurzeit. Wollen wir in unserem Pad noch ein bisschen weiter gucken? Wir haben überhaupt nichts Technisches geredet. Wir haben ganz kurz über
Neo4j. Ich sehe was zu Actix hier, voll Technik, ganz kurz. Was ist denn hier für ein Shitstorm passiert?
Das habe ich bloß so überlegt, ins Thema aufzunehmen. Wir können auch noch ein bisschen über Neo4j reden. Wir haben ja vorhin mittendrin aufgehört.
Was kann ich euch erzählen?
Möchten wir da noch ein bisschen ausholen, oder?
Irgendeine Frage hatte ich noch zu Grafdatenbanken allgemein. Wenn ich die jetzt noch wüsste, gut, dass ich es angeschnitten habe. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
Zum Thema, wie verhalten die sich zu anderen nicht, wie heißt das, NoSQL-Datenbanken? Oder macht Sinn mit GraphQL irgendwie? Ist das irgendwie, du hast ja hauptsächlich an dieser, Neo4j eigenen Absprachesyntax gearbeitet?
Genau. Ich arbeite an der Anfragesprache Cypher, die...
Darf ich nochmal anmerken, euer Namensschema? Das ist sehr Matrix, inspirierte Namensschema.
Das kommt davon, wenn man einen Chef hat, der so aus einer Nerd-Ecke kommt.
Welcher Chef in einer IT-Firma kommt nicht aus einer Nerd-Ecke?
Naja, es gibt schon auch IT-Firmen, die quasi von den Wirtschaftlern gegründet werden und die sich nicht rausentwickeln. Ne? Unser Chef hat halt wirklich auch Codezeilen geschrieben und du siehst hin und wieder mal, wenn du durch die Files scrollst, dass du hin und wieder mal die Header der Files doch nochmal, steht ein EMEL-Frame dran.
ganz lustig. Das heißt, ihr... Euer Produkt heißt Neo, die Sprache heißt Cypher. Habt ihr irgendwie...
Ich hab nur APOC Procedures.
Ja. Awesome Procedures on Cypher, APOC.
Gibt's irgendwas, was Trinity heißt, oder?
Nein, aber wir haben ein Projekt, das zwischenzeitlich Morphos hieß.
Natürlich.
Naming things is hard.
Das ist doch schon mal so ein Konzept.
Sagt er auf einem Podcast, der akronymisierbar heißt.
die erste Version, die nicht veröffentlichte Version dieses Podcasts, hieß Naming Things.
Ja, stimmt.
Ich kann euch einen meiner Lieblings April 1st Jokes auf so einem Blog mal kurz näher bringen. Da gab es einen richtig langen Artikel über: Wir nennen uns um. Wir haben es begriffen, unser Name ist irgendwie bescheuert. Wer will denn schon Neo4j heißen? Vor allem, wenn du eine Datenbank hast, die nicht nur auf Java läuft. Mhm. Es ist als Java-Library irgendwann mal gestartet, aber das sind wir schon lange nicht mehr. Mhm. Wir haben es verstanden, wir nennen uns um. Ab jetzt heißen wir Neo5j.
Verdammt. Naja, gab es vorher Neo3j und Neo2j?
Natürlich nicht.
Aber dann müsst ihr gleich Neo5g nehmen, ist doch viel, viel passender für die Industrie.
Oh Gott.
Naja, Neo4.0.
Was lustig ist, weil da arbeiten wir gerade dran. Also an Neo4j 4.0 tatsächlich. Das wird das nächste große Release. Das dürfte auch, je nachdem, wann dieser Podcast online kommt, Montag ein Milestone für erscheinen.
Montag ist morgen.
Ja, Montag ist morgen. Mal gucken.
Scheiße, das Wochenende ist schon wieder vorbei.
Mal gucken, wann der Podcast kommt. Deswegen bin ich mir recht sicher, dass ich sagen darf, dass der A erscheint.
Gott, wir müssen heute noch veröffentlichen.
Das hatte ich eigentlich vor.
Echt? Krass. Schau mal.
Genau, viele neue, tolle Features, mit denen man rumspielen kann.
Nice. Neue Features sind immer toll.
Mhm. Ja, du hast vor allem den Vorteil, dass du an einem Open-Source-Projekt arbeitest. Ich darf leider nicht wirklich erzählen, was bei uns intern passiert. Das ist ein bisschen schade.
Ich darf auch nicht alles erzählen. Also, denke ich. Bisher habe ich noch nicht gefragt.
Aber bisher hast du noch nicht viel erzählt.
Also ist legitim, über alles zu reden.
Um auf deine Frage zurückzukommen. Eigene Anfragesprache, Cypher.
Ach, stimmt, aber mal.
Genau. Darum, also in dem Team arbeite ich. Und wir haben halt angefangen mit dieser eigenen Pattern-Matching-Sprache, die sehr an ASCII-Art erinnert, von der Struktur her. Und die ist auch einer der Gründe, warum Leute Neo4j auf jeden Fall benutzt oder gerne benutzen. Mhm. Wir haben dann irgendwann angefangen, ein eigenes Projekt zu machen, um diese Sprache zu open-sourcen. Heißt OpenCypher. Und da arbeiten dann, haben dann angefangen, viele Leute daran rumzuarbeiten, aus verschiedenen Bereichen. Und nicht nur, im Prinzip haben wir die Sprache mehr oder weniger verschenkt, damit andere Leute damit reinkommen können.
Was haben andere dafür ein Interesse dran? Wird das noch von anderen Tools eingesetzt, von anderen Graph-Datenbanken-Tools? Oder?
Auch, es gibt Menschen, die da auch Interesse haben, die Sprache auch zu verwenden, ihre eigenen Extensions mit reinzubringen, ihre eigenen Erweiterungen, Dinge mit reinzubringen, die halt noch fehlen, darüber zu reden, wie die sich entwickeln sollen und so weiter. Und dafür ist dieses OpenCypher-Projekt halt gestartet, das gerade ein bisschen einen Schritt zurück gemacht hat, weil wir jetzt eher in die Richtung gehen, dass wir eine neue Sprache wollen, die äquivalent zu SQL in relationalen Systemen der Standard für Graph-Systeme ist. Und die wird GQL heißen, die ist gerade im kämpft sich gerade durch diverse
langweiliger Name.
Ich weiß. Institutionen, damit die genauso standardisiert ist wie SQL.
Aber gutes, gutes Projekt, behaupte
ich. Ist SQL standardisiert?
Ich dachte, SQL
ist die einzige standardisierte und Standard mit dem großen S, nicht ein kleines. International standardisierte Datenbank-Abfragesprache, die es überhaupt gibt.
Aber ich dachte, jeder irgendwie MySQL und PostgreSQL und SQLite trotzdem ihre eigenen Dialekte.
Das ist der Witz an dem SQL-Standard, nachdem ich jetzt ein bisschen weiß, wie es funktioniert. Der Standard ist ein riesengroßes Dokument und am Anfang stehen alle Sachen drin, die alle gleichzeitig haben müssen. Mhm. Und dann war das Ding, dass
und dann ist jeder Dialekt auch noch spezifiziert.
Da ist bestimmt Oracle dahergekommen und irgendeinen Scheiß gemacht.
Am Anfang hat er halt...
gekauft und zugemacht.
Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Vielleicht war es IBM, ich weiß es nicht mehr genau. Die hatten auf jeden Fall schon einen Vorsprung, weil die hatten das alles schon. Und die anderen hatten dann was anderes und die wollten halt nicht das Nachsehen haben. Also was sie am Ende gemacht haben, ist im Prinzip diese ganzen unterschiedlichen Entscheidungen als Vendor-Extensions quasi auch zu zertifizieren. Das heißt, du hast am Anfang einen großen Teil, den alle machen müssen und dann hast du halt verschiedene Sachen, sowas wie du kannst jetzt Date-Types zum Beispiel so lösen oder so und das ist auch alles Standard.
Trotzdem standardisiert. Es ist
genau
irgendwo ein Standard. Auch das Konzept Standard nicht so ganz verstanden.
Das ist, glaube ich, das verwirrt Anwender halt total, das sehe ich total ein, aber es ist halt standardisiert dadurch.
Das ist doch bescheuert.
Im besten Fall enden wir nicht so in GQL.
Stell dir mal vor, bei den Browser Wars hätten sie hinterher auch gesagt, pass auf, das, was die ganzen einzelnen Browserhersteller in den 90ern sich selber ausgedacht haben, das wird da jetzt einfach alles so, wie es gerade ist, standardisiert. Es kann trotzdem jeder sein eigenes Subset implementieren, wie er will. Aber wir schweifen gerade ab. Wir waren bei GQL, jetzt frage ich mich als ein bisschen Außenstehender oder vielleicht auch gerade für die Zuhörer, wir haben jetzt schon das eine oder andere Mal über GraphQL geredet oder das ist auch gerade so in aller Munde, wie verhalten sich das jetzt beides zueinander? Ich meine, GraphQL schmeißt man jetzt nicht unbedingt auf Graphendatenbanken, aber da ist irgendwie der Name Graph, das Wort Graph mit dem Namen.
Das hat mich auch am Anfang sehr verwirrt. GraphQL unterstützen wir per se jetzt nicht direkt, aber es gibt, wie es so ziemlich alles gibt, ein Plugin, dass du einfach in deine Datenbank reinwerfen kannst und auf einmal hast du ein GraphQL-Endpoint und kannst alles, was du möchtest, mit GraphQL machen. Mhm. Es gibt da ein Projekt, das sich der Grand Stack nennt. weiß schon gar nicht mehr, worum es da ging. In dem Akronym ging, aber
das G steht garantiert auch für Grafen.
Kannst du aber. Und das N steht für Neo da drin. Aber auf jeden Fall kannst du innerhalb dieses Stacks GraphQL auf Neo auf jeden Fall auch benutzen. Mhm. Und es ist relativ einfach. Wir haben eine größere Gruppe an Developer Relations Menschen, die tatsächlich, wenn sowas aufkommt, das direkt umsetzen. Also die sind total cool. Wenn irgendwas fehlt, kannst du die Uhr danach stellen, dass das demnächst als irgendein Plugin oder als Library, die du dir einfach nur in die Datenbank reinwerfen musst, einfach verfügbar ist. Es gibt zum Beispiel eine Menge Dinge, die einfach fehlen in der Anfragesprache, die wir jetzt auch nicht sofort reinwerfen, weil man halt darüber lange reden muss, ob das wirklich Sinn macht, ob die Syntax Sinn macht, ob das irgendwie langfristig in und so weiter. Also Sprachentwicklung dauert echt lange. Und geht durch eine Menge Gremien. Mhm. Vor allem, wenn du halt noch so ein Open-Source-Gremium dazwischen geschaltet hast, wo du nicht nur firmenintern entscheidest. Und dann fehlen Dinge einfach in der Sprache. Dafür haben wir zum Beispiel, um kurz vorzugreifen, diese Awesome Procedures on Cypher, dieses Repository, im Prinzip eine große Open-Source-Library, wo du einfach Procedures hast, die zum Beispiel Dinge machen, die du in Cypher noch nicht tun kannst. Was weiß ich, beispielsweise hast du eine Procedure, die du wo du sagen kannst, du führst jetzt einen Befehl aus, der zum Beispiel irgendwas schreibt, und den batchst du. Das heißt, der macht automatisch eine Transaktion auf, führt diesen Befehl aus, sagen wir mal 1000 Mal, und nach 1000 Mal macht die Transaktion zu, committet die und macht sie wieder auf und so weiter und so fort, so lange, wie du das willst. Das ist jetzt ein Feature, den du in der Sprache so nicht hast. Das ist einfach. Aber mit der Procedure kannst du einfach ganz normal, musst dich um nichts kümmern, ist alles da.
So Developer Relations, das könnte ich mir auch vorstellen, das ist ein ziemlich geiler Job.
Bestimmt cool.
Bist viel auf irgendwelchen Konferenzen und hackst so Kleinigkeiten irgendwie, wo Leute Bock drauf haben
oder so. Der Relations Team sind auch generell witzig. Also, wenn man den Kontakt hat als Developer.
Das sind tatsächlich, also. Alles sehr, sehr nette Menschen. Also Michael Hunger, mit dem ich durch den ich in die Nummer reingekommen bin, im Prinzip macht das jetzt schon ewig, und wenn du den Namen irgendwo in der Community erwähnst, sie wissen alle, wer Michael Hunger ist. Das ist auch der Mensch, der dir morgens um 3 irgendwie auch noch auf Stack Overflow eine Antwort schreibt.
Das ist dann wieder kein so gutes Zeichen.
Kommt drauf an.
Der ist cool. Er ist wirklich cool.
Aber zumindest jetzt also GraphQL geht als Plugin quasi, genau. Das ist dann so ein Abstraktionslayer, was das für dich übersetzt und dann die Anfragen einfach. Aber ich meine, konzeptionell, wie verhält sich so ein GraphQL zu einem, kannst du das irgendwie ausdrücken?
Völlig unterschiedliche
Ich meine, bei GraphQL mache ich ja so eine Art, eigentlich hat GraphQL selber nicht so viel mit Graphen zu tun, wenn ich es richtig verstehe, weil du eher so eine Art ad-hoces Pattern-Matching hinschickst und dir dann quasi was Ausgefülltes zurückgeben lässt. Und bei Cypher beschreibe ich so eine Art Untergraph von meiner Datenstruktur, wo ich mit dann auch wieder was ich als...
Ohne wirklich Ahnung zu haben, soweit ich weiß, GraphQL ist mehr so was du benutzt, um halt Daten, die du willst, beschreiben, inklusive deiner Endpoints, die du hast, und APIs, die du irgendwie damit bündelst. Und Cypher ist jetzt wirklich nur damit dazu da, um eine Anfrage auf einem Datengrafen zu machen, sei es auf Neo4j, sei es auf irgendeinem anderen System, gibt ja jetzt dank OpenCypher diverse andere Sachen, um da einfach ein Pattern-Matching zu machen, um das zu filtern, um irgendwie für Anfragen einfach inhaltlich auszuführen, weil GraphQL im Hintergrund in dem Plugin nutzt dann halt auch Cypher oder die APIs, die drunter sind, um dir diese Antworten zu geben. Zumindest das Plugin, an das ich gerade denke. Genau, und Cypher ist halt das Mittel, das die Datenbank halt verwendet, um dir die Antworten zu geben, die du suchst.
Okay, also schaut es euch einfach mal an. Ja.
Das ist mal in einem Talk vor einer Weile, ich weiß gar nicht mehr, wann das, in welchem Rahmen das war, über E-Commerce und Recommendations Engines, glaube ich, gesprochen. Gibt es generell auch Sachen, die du meinst, deiner Meinung nach, die sich nicht wirklich anbieten, um in eine Graph-Datenbank reinzuhauen?
Es ist nicht so, dass jeder Art Technologie so eine eierlegende Wollmilchsau irgendwie produzieren kann.
Das darfst
du
aber nicht so laut sagen.
Außer du bist SAP, dann baust du sowas und verkaufst sowas. Bin nicht sicher, ob es das trotzdem macht. Ich würde sagen, es gibt Anwendungsfälle, wo du halt aus dem Graph nichts siehst.
Also, wo ein Graph an sich gar nicht praktisch ist,
du kannst alles damit tun, klar. Aber ob du einen Mehrwert rausziehst, kommt auf deine Daten an.
Okay.
Sobald deine Daten irgendwie vernetzt sind, macht es Sinn, einen Graph draus zu machen. Also du hast nicht nur soziale Netzwerke oder Banktransaktionen, die du als Graph auffassen kannst. Es gibt vieles. Es gibt Leute, die Wissensmanagement damit machen.
Wollte ich tatsächlich mal basteln, sowas in der Richtung.
Es gibt Leute, die versuchen, Krebs zu heilen, mit Patientendaten und mit Treatments, die du halt miteinander verschachtelst und guckst, wie Leute reagieren auf bestimmte Sachen und so weiter. Das kannst du halt in einem Graph ablegen und dann versuchst du, Muster zu finden und auch Recommendations zu machen, wie was wo besser geholfen hat. Aber wenn du jetzt, also ich habe es nie ausprobiert, kann nur aus der luftleeren Raum sprechen, aber wenn du jetzt wirklich, sagen wir mal, du ziehst einfach nur Messwerte von irgendwas, die einfach nur einen Timestamp und einen Wert haben.
Ja.
Das ist jetzt, da kannst du in den Graph werfen, kannst du Relationships dazwischen setzen, hast jetzt aber auch nicht den Mehrwert, als wenn du das in eine Tabelle knallst und halt so auswertest.
Da gibt's hin, ja.
Aber die meisten Dinge sind tatsächlich, wenn man genug Daten hat, einfach ein Graph.
Sollte man wirklich mal mit rumspielen, um einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen, dass man dafür Mehrwert rausziehen kann, auf jeden Fall.
Kann ich empfehlen. Es macht sehr viel Spaß und du kannst alles Mögliche in den Graph kippen und da du halt nicht ein Schema, kein wirkliches Schema hast, kannst du halt alle Sachen kombinieren und wilde Anfragen ausführen, die du vorher überhaupt nicht nachgedacht hast.
Das ist mal toll.
Da würde mich allgemein mal interessieren, wenn jetzt der Trend zu, da eher dazu geht, dass der Client sich bei vielen Anwendungen, die wir jetzt sehen, bei Gatsby-Anwendung oder Web-Anwendung, wenn es dazu hingeht, dass du dir auf Client-Seite die Anfragen ja ausdenkst und nicht so fest daran gebunden bist, dass du ein bestimmtes Schema auf Server-Seite hast, dann nicht vielleicht längerfristig der Trend eh dahin geht, dass du dann eine Kraftdatenbank einfach dahinter machst und einfach unstrukturiert deine Daten reinschmeißt und dann von Client-Seite viel flexibler auf diese Sachen zugreifen kannst.
Du musst halt irgendeine Art, also es kommt darauf an, was du machst, wenn du das selber explorierst, klar, kannst du machen, was du willst. Wenn du das natürlich irgendwie auswertest, musst du schon irgendwie wissen, was du halt abfragst. Ne? Also im besten Fall zumindest. Kannst natürlich Graph-Algorithmen raufwerfen und versuchen, irgendeine Systematik in den Daten zu finden, ob es irgendwelche Cluster gibt, ob es da so Haufen gibt, die keine Verbindung zur Außenwelt haben und dann guckst du dir die an zum Beispiel.
Gibt es da gute Visualisierungstools, die man direkt draufheften kann?
Diverse. Wir haben zwei eigene im Prinzip. Wir haben einen Neo4j Browser, das ist so eine Entwicklungsumgebung, Konsole, Ding, mit dem man halt ein bisschen rumexperimentieren kann. Kann man oben Queries reinwerfen und dann kann man sich das angucken und dann kann man ein bisschen den Graphen, der da rausfällt, selber noch ein bisschen explorieren. Der ist ein bisschen limitiert. Das heißt, irgendwann sagt er dir, ja, mehr möchte ich hier nicht anzeigen, sonst stirbt dein Browser dir weg. Und dann haben wir ein neues Tool, das sich Bloom nennt. Mit dem kannst du wirklich Graph-Exploration machen, mehr oder weniger unbegrenzt. Und das nutze ich zum Beispiel, wenn ich ein bisschen Spaß haben will mit meinem Side-Project, was so ein bisschen Open Data in Neo reinwerfen und dann selber mal gucken, wo ich lande. Darüber habe ich auch schon mal einen Meetup-Vortrag gehalten und tatsächlich rede ich darüber in meinem Conference Talk beim Jux Saxony Day dieses Jahr.
Ah, sehr gut, dass du es ansprichst. Ich habe gerade gesucht, ob ich von Logbuch Netzpolitik diese Terminvorschlagsmelodie irgendwie bei uns abspielen könnte. Aber ich sehe, du hast tatsächlich sogar in unser Pad in der Vorbereitung ein paar Termine für die in nächster Zeit in der Umgebung anstehen, reingeschrieben. Das finde ich total geil. Sollten wir allgemein öfter machen.
Das war genau mein Gedanke, dass ihr das öfter machen solltet.
Das kommt ja sogar mit Verbesserungsvorschlägen.
Also an dieser Stelle, da wir häufig von diesem Termin auch nicht unbedingt wissen oder manchmal den Podcast nicht kurzzeitig genug vorbereiten, sondern dass er bei uns irgendwie noch 2 Wochen rumliegt, bevor wir dann wirklich, also wir sind einfach nicht zeitsouverän genug oder kurzfristig genug, klappt das häufig nicht. Aber hier bei diesem Termin könnte es tatsächlich sogar klappen. Und zwar, Jux Saxony Day, ist der hier mit drin? Nee, den hast du gerade nicht aufgezählt.
Den habe ich nicht mit aufgezählt. Das liegt vielleicht auch daran, dass der schon ausverkauft ist.
Ach so.
Also, wer da ist.
Also,
ist
wenn
da.
Ihr zufällig schon eine Karte für Yuk Saxony Day 2019 habt, dann werdet ihr dort auf Sascha treffen. Ihr könnt ihm ja einen Kaffee ausgeben. Oder?
Ja, vor Ort macht das keinen Sinn, weil es alles drin ist. Kann ich eine lustige Anekdote dazu erzählen? Ein uns allen bekannter Mensch, dessen Name jetzt mal nicht genannt wird, hat mir neulich offenbart, dass seine Firma Premium-Sponsor des Yuk Saxony Day ist, aber leider haben sie verkackt, für die Entwickler Tickets zu kaufen. Das heißt, da werden vor Ort nur die beiden Hanseln am Stand, die da Entwickler versuchen anzuwerben sein, aber nicht die ganzen Entwickler. Das ist sehr schade.
Die beiden Hanseln am Stand sind keine Entwickler?
Soweit ich weiß, ist eine andere Abteilung, aber
oh Mann.
Wie das halt so ist.
Das fand ich allgemein immer komisch. Also ich war jetzt schon zum zweiten Mal für meine Firma repräsentativ bei der Output und habe mit Studenten und potenziellen Bewerbern geredet und ein bisschen erzählt, was wir so den ganzen Tag dort machen. Und das halt aus der Perspektive eines Entwicklers, weil wir Entwickler suchen und keine Personalabteilungsmitarbeiter. Aber es gibt halt wirklich auch Firmen, die dann ihre Personaler zu solchen Jobmessen oder solchen allgemeinen Veranstaltungen schicken und die dann da irgendwie die Firma repräsentieren, wo ich mir dann immer denke, was soll das, wenn ist ich das da als...
Die Bondage-Messe oder was?
Ja, zum Beispiel die Bonding.
Meine ich doch.
Ganz nah dran.
Da schicken wir zum Beispiel auch, wenn das in Dresden ist, Entwickler hin, aber es liegt bei uns daran, dass wir in Dresden wirklich ausschließlich Entwickler sind. Es gibt von unserer Personalabteilung oder Sales, die sitzen alle nicht in Dresden. Aber ich habe zum Beispiel von anderen Firmen mit Leuten geredet und gefragt, ja, wenn ich dann wirklich, als ich noch Interesse hatte, an anderen Firmen mich zu bewerben, als ich dann wirklich angefragt habe, so konkrete technische Fragen zu stellen, was benutzen ihr jetzt da für eine Programmiersprache oder was nehmt ihr im Backend für eine Datenbank oder sowas, dann ist er nochmal, ja, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, ich bin eigentlich so von der Personalabteilung. Und da war ich immer kurz davor zu fragen, was machst du dann hier? So, das ist halt, ja klar, es ist irgendwie auch der Job von einem Personaler, dann sich mit den neuen Leuten auseinanderzusetzen, aber doch nicht, wenn du die Firma irgendwie auf einer technischen Messe vertrittst.
Das ist irgendwie schwierig, das sehe ich auch so. Du kannst natürlich sagen, okay, es gibt Leute, die du halt auch nicht dahinstellen wollen würdest, also die Entwickler sind, weil die einfach, ich sag mal, fremde Leute eher verschrecken würden, weil die einfach nicht so gut mit neuen Menschen auskommen.
Du kannst nicht jeden schicken, du musst schon irgendwie jemanden haben, der so ein bisschen extrovertiert ist, aber es sollte halt auch jemand sein, der sich mit der tatsächlichen Arbeit, die die Firma leistet, beschäftigt, weil jemand von der Personalabteilung, ohne jetzt über Leute von Personalabteilung reden zu wollen, aber das könnte ja auch der von der Personalabteilung von einer anderen Firma sein, die könnten sich dann untereinander wahrscheinlich über die gleichen Sachen unterhalten, wie sie irgendwie ihre Gehaltsauszahlungsverwaltung machen oder sowas, aber nicht, was die Firma wirklich erstellt. Anyway, wir wollten über Termine reden, und zwar Yuk Saxony Day ist, hast du es jetzt mal nachgeguckt?
Nicht. Im September, irgendwann Mitte.
Genau, ist er so erst im September, wenn ihr jetzt noch keine Karten habt, ja dann... Tough luck, wir schreiben es in die Shownotes, wann es genau ist. Ansonsten, wir haben über Verkehrssachen in Dresden und Malmö geredet und es ist am 18.08. die Verkehrswende Dresden.
Demo.
Das ist eine Demo und was genau passiert da?
Eine sehr gute Frage. Im Prinzip ist das eine Demo, die für die anstehenden Landtagswahlen zum 1. September ein bisschen mehr... über das Thema private PKWs im städtischen Raum reden möchte, kostenlosen oder besser ausgebauten ÖPNV, sicheres flächendeckendes Radwegenetz.
Hier steht Verkehrswende die zweite. Das erste Mal war so eine große Fahrradtour, die da gemacht wird. Ist das wieder genauso?
Ich bin nicht sicher, ob das die gleiche Sache ist. Wenn es die ist, wunderbar, weil das war richtig toll.
Das war ja so eine Art große organisierte Critical Mass, bloß mit Polizeibetreuung diesmal.
Betreuung ist schön.
Also 18.08., die URL mit den Details ist in den Shownotes. Am 24.08. ist unteilbar. Was ist unteilbar?
Und lustigerweise ist nicht am 18.08., sondern am 13.08. nicht.
Also
laut dem, ich gerade sehe.
Zack, ändert sich's im Pad.
Sehr gut. Unteilbar. Unteilbar war, glaube ich, letztes Jahr in Chemnitz, wenn ich mich nicht irre. War das die Sache mit den Konzerten? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Nee, das ist Wir sind mehr.
Ach, verdammt. Aber im Prinzip geht's um das Gleiche. Es geht darum, zu zeigen, dass die Zivilgesellschaft mehr ist als der kleine rechte Rand, der hier immer wieder leider in den Nachrichten ist und entsprechend zu zeigen, dass wir uns nicht spalten lassen von irgendwelchen rechten Pegida-Hetzern oder AfD-Menschen in Ermangelung eines anderen Wortes, und einfach ein Zeichen zu setzen vor der Landtagswahl, dass wir mehr sind, dass wir uns nicht teilen lassen von rassistischer Hetze. Und entsprechend kann ich nur jedem empfehlen, da auf jeden Fall dabei zu sein.
Finde ich gut. Danach ist am 1. September ist Landtagswahl in Sachsen. Bitte keine Nazis wählen, stehen hier. Okay, also einfach der Aufruf von... Das hast alles du hier reingeschrieben, ne? Also
das ist richtig.
Ich weiß nicht, ob irgendjemand wenn ihr in Sachsen wohnt, geht wählen.
Genau. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Podcast von André Herrmann und Julius Fischer hört. Team totale Zerredung. Die enden immer mit den Worten, bitte wählt keine Nazis, bitte wählt keine Nazi-Sympathisanten.
Finde ich gut.
Und ich finde, das kann man überall mal ruhig erwähnen.
Team totale Zerredung.
Genau.
Kommt in den Notizen, habe ich glaube ich noch nicht gehört. Okay, also wo wir jetzt gerade eh Sachen empfehlen, jetzt ist noch der letzte Punkt, am 20. September ist dann Alle fürs Klima, es ist Friday for Future Dresden,
weltweit
tatsächlich. Oder nee, das stimmt ja, steht nicht Dresden, fridayforfuture.de/alle fürs Klima ist auch eine Demo.
Genau, ist eine Demo, die weltweit stattfindet, die haben schon mal einen internationalen Streik gemacht und das wird jetzt nochmal größer, das findet...
Das heißt, es ist wirklich ein Streik? Ich gehe dann arbeiten schwänzen an dem Tag, oder?
Wenn du kannst, mach. Ich habe mir Urlaub genommen, tatsächlich.
Ah ja, das muss ich überlegen.
Ich habe noch ein bisschen Urlaub dieses Jahr, deswegen dachte ich, komm, dafür machst du, kannst du ruhig frei machen. Außerdem ist es ein Freitag, da kannst du eh.
Stimmt.
Also wer Urlaub hat, nehme sich den Urlaub, mach da mit. Es ist notwendig.
Ist da in Dresden was geplant oder organisiert?
Weißt du das? Dresden passiert auch irgendwas. Ich habe noch keine Details, aber da wird auf jeden Fall was stattfinden.
Also wir werden uns da wahrscheinlich auf der Straße treffen.
Ja, bitte.
Cool, das waren die Termine. Ich spiele vielleicht in der Nachbearbeitung noch ein bisschen Musik drunter. bevor wir uns jetzt völlig in der Destruktur verlieren. Wir haben ja noch so ein paar Themen im Pad, aber die müssen wir nicht unbedingt nehmen. Ja,
sonst reißen
wir
die am nächsten Mal mit an.
Genau. Ich hätte jetzt noch am Rande erwähnt, dass es sehr Meetups in Dresden gibt. Ich habe jetzt vor 2 Wochen zum 4. Mal insgesamt meinen WebAssembly-Vortrag in Dresden gehalten. Und zwar diesmal bei diesem Webmontag. Und der Webmontag ist in diesem Impact Hub. Hm. Einen Tag vorher habe ich die letzte Folge noch endlich zu Ende bearbeitet und kurz überlegt, soll ich jetzt einfach Werbung dafür mal mit reinschneiden, bevor ich sie irgendwie hochlade? Und ich kann einfach bloß empfehlen, schaut euch dieses Meetup mal an. Das ist eine hübsche, diverse Gruppe von Leuten, die nicht alle bloß JavaScript machen, sondern es ist gut gemixt.
Auch mal TypeScript dazwischen.
Und PHP.
Sehr, sehr divers.
PHP hat er, glaube ich. Naja, gut, okay. Weiß ich gar nicht.
So divers dann auch nicht.
So.
Irgendwelche Grenzen haben hier.
Haben wir noch andere Themen oder wollen wir direkt zu GitHub Stars übergehen?
Können wir auch machen. Haben wir noch ein paar Sachen hier aufgelistet.
Cool. Kieran, fängt an.
Ich habe eine Browser-Extension auf die Liste gesetzt, obwohl ich sie selber nicht nutzen kann, weil ich Safari-Nutzer bin. Die Browser-Extension heißt Pannengerät krank Knarrenbauer.
Bitte was?
Ist eine Browser-Extension, die replaced einen gewissen Namen, nämlich den Namen Ammenschreck, Krebs, Katzenjammer mit diversen anderen random Namen.
Das wird dann jetzt besonders witzig, wenn die Frau erstmal Kanzlerin ist.
Abhörgerät kommt Kampfschubschrauber. Ist auch schön, einfach mal in diese Constant.js reinzuschauen. Angriffskrieg, Krebs, Katzenmiauer.
Hört das immer auf Auer oder R auf? Oder?
Die Nachnamen Schnackenfauna, Schinkenklauber, Pfarrenhauer, Neumalschlauer, Nasenklauer, Kroatenlauer, Krimakalauer, Grillverdauer.
Also Kroatenlauer ist, glaube ich, ein bisschen bedenklich, oder? Ich weiß nicht, ob das okay ist.
Aber auf jeden Fall eine witzige Extension.
Sie erinnert mich so ein bisschen an...
Ist ein Fork von der alten Extension, die heißt Bumbercar Candy Snatch, die den Namen Benedict Cumberbatch replaced mit Sachen wie Wimbledon Tennis Match, Carlton Thunder Crunch, Timothy Carr, Bendypool Cabbage Patch.
Cabbage Patch. Okay. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Extension, Extension von der Partei, die AfD-Themen aus irgendwelchen Newsseiten rausfiltert. So für die eigene persönliche Filterblase.
Oft genug erwähnt, reicht langsam.
Genau.
Nee, fand ich sehr witzig. Pannengerät krank Knarrenbauer. Jetzt wird es ja liebevoll generell AKK 47 genannt, habe ich das Gefühl.
Das ist, ja, hat sich so etabliert als die zufällig auch Baujahr 47, oder?
Das wäre ein bisschen hart, das glaube ich.
Nee, ich glaube, so alt ist sie nicht. Nee. Die war bestimmt mal
47. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. AKK.
Annegret Krampf.
Ja, genau.
Ich wollte auch, aber dann dachte ich mir, die
Krampf-Knarrenbauer, ja. 62 geboren.
Okay. Sascha.
Ja, ich habe da unerwarteterweise unser APOC Library, Awesome Procedures on Cypher, aus zweierlei Gründen, A, weil Werbung, und B, tatsächlich, wenn ihr Bock habt, irgendwas zu contributen in irgendeiner Richtung, Dinge, coole Dinge, die ihr meint, dass die Sprache das noch braucht oder andere Menschen das cool finden würden, und ihr seid zum Beispiel gerade mitten im Hacktober zum Beispiel, ihr braucht noch ein paar Pull-Requests, ist tatsächlich an dem Ding mitzuarbeiten eine wunderbare Sache, um in die ganze Graph-Welt reinzukommen, ein bisschen die APIs, die Neo4j bietet, sich mal anzugucken. Ich habe zum Beispiel für einen Hacktober habe ich mal eine Procedure geschrieben, die die ganze Datenbank, die so ein Warm-up macht, die ganzen Daten einmal kurz sich in Arbeitsspeicher zieht, damit ja Anfragen, die du danach machst, einfach schon schneller beantwortet werden können, weil du halt nicht extra Sachen von der Platte ziehen musst.
Einfach alles kurz mal schon mal kurz anfassen und umdrehen, bevor man es dann
lädt. Genau, ist ein bisschen. Ist
aber
ein bisschen
das eigentlich in den Cache laden macht Neo4j selber.
Naja, du kannst halt deine Terabytes nicht in Cache laden, im Prozessor-Cache, aber du kannst zumindest, wenn du genug RAM hast, die ganzen Graphen erstmal in den RAM laden, und das macht schon mal Dinge besser. Und ja, da kann man mitarbeiten, da werden Pull-Requests angenommen, da kann man Issues schreiben.
Cool.
Das ist cool da.
Wir sollten langsam überlegen, ob wir uns nicht von den Firmen einfach sponsern lassen wollen, wenn wir ihre Mitarbeiter hier eine Plattform bieten.
Das Schöne ist, ich kriege nichts dafür.
Cool, ja, ich habe auch was Technisches, und zwar ist mir jetzt vor kurzem auf Twitter was begegnet, und zwar hat jemand sich gedacht, Node.js ist cool, Leute möchten irgendwie immer noch Webserver in JavaScript schreiben, bloß dass Node.js irgendwie quasi genauso viel kann wie jede andere Skriptsprache auf deinem System auch, nämlich noch Dateisystem und so anderes Zeugs machen und Prozess-Environment-Variablen abfragen, ist halt doof. Wir möchten einen Service bauen, mit dem man wirklich nur HTTP-Services in JavaScript schreiben kann, und das ist noch nicht 100% ausgebacken, aber es gibt's, das ist OSGOOD oder, ja, OSGOOD. Ich wusste jetzt nicht, wie man den Namen wirklich ausspricht, aber das ist quasi ein System, was auf, und da gibt es hier einen schönen natürlich DevTO Blogpost drüber, den schmeiße ich mal auch noch mit rein.
Es gibt eine Bank, die so heißt.
Die OSGOOD, ja, ich weiß nicht, was die Etymologie von dem Namen ist.
OSGOOD Schletter Disease.
Es gibt außerdem Dr. Who Charakter, so heißt.
Und das ist quasi einfach bloß eine Verheiratung von diesem Tokyo Java Rust Framework, mit dem man halt super performante Netzwerkdienste bauen kann, und der V8 JavaScript Runtime, und dann haben sie dem noch ein bisschen eine JavaScriptige API gegeben, und jetzt kannst du halt so eine Art Express oder andere Arten von Webservern damit bauen, und es läuft halt nicht mit libuv, sondern mit Tokyo, und kann aber sonst wirklich nur Netzwerk.
Aha.
Das finde ich so als Konzept mal ganz nett.
Klingt ja nicht verkehrt.
Ja, ich weiß nicht, ob es sich durchsetzen wird, aber ich finde es schön, dass Leute in diese Richtung ein bisschen arbeiten.
Auf jeden Fall.
Das ist mal eine coole Verheiratung von zwei Technologien. Genau. Kian, hast du noch was?
Ich würde normal noch Swift Format mit auf die Liste setzen, was jetzt endlich mal es geschafft hat, das Licht der Welt zu erblicken. Nach vielen, vielen Monaten Diskussion im Swift Forum mit ganz, ganz viel Bike-Shedding, unnötig im Voraus schon über Diskussionen, was dann später genaue Regeln angeht, und ganz viel emotional geladene Debatten, ob ein Formatter doch gut oder böse ist und was er sich denn erlauben dürfte, mein wunderschönen Code anzufassen, und warum der den Code von anderen Leuten komplett zurecht formatten sollte, weil mein Stil der einzig wahre ist und so weiter. Ist jetzt endlich mal das Repo rausgekommen, und es entwickelt sich langsam ein Tool, und ich möchte gar nicht so viel Worte verlieren, außer dass ich toll finde, dass jetzt sowas existiert.
Du bist also auch auf der Seite von I for One Welcome Our Robot Formatting Overlords.
Ich bin großer Fan von Robot Formattern, vor allem, weil sie oftmals dem Stil sprechen, den ich gern nutze.
Ja, also wenn du eh...
Also prinzipiell bin ich großer Fan
von... Wenn sie zufällig schon den Code so formatieren, wie du es eh gemacht hattest, ist das in Ordnung.
Ansonsten gewöhne ich mich dran. Also ganz ehrlich, also das Ding von Go finde ich klasse. Go-Format ist so eine tolle Idee, von wegen, es gibt den einen Stilpunkt. Finde ich persönlich super toll. Es gibt Leute, die widersprechen dem sehr gern, sehr emotional. Kann ich irgendwo auch nachvollziehen, aber ich finde es einfach toll.
Ich würde da nicht unbedingt den Begriff emotional ranhängen, aber...
Das ist sowas von emotional für manche Leute. Also wenn der Formatter was richtig Hässliches als Standardeinstellung machen würde, dann wäre es auch für mich ein sehr emotionales Thema. Aber das machen die meistens ja nicht.
Also ich...
Meistens. Es gibt ja diese komischen Sprachen wie Haskell, wo es ja typischerweise auch so eine Formatter-Sache ist, dass man in der Liste Kommas an den Anfang, oder Kommata an den Zeilenanfang packt, damit die letzte Zeile halt kein Trailing Komma braucht. Mhm. Finde ich ganz schrecklich. Richtig, richtig hässlich.
Ja, und dann wirst du plötzlich emotional.
Ja, eben. Aber
ich finde es auch nicht.
Passiert nicht in den Sprachen, die ich schreibe. Also was kratzt mich?
Was ficht es mich an? Also ich finde es dann auch schlimm, wenn einer sagt, du musst jetzt nicht so emotional reagieren. Ich reagiere nicht emotional drauf.
Schrei doch nicht so.
Ich schrei nicht. Ich will nicht, dass der kurz so formatiert wird. Aber das Einzige, was mir, ich habe mich auch mittlerweile an Trailing Commas gewöhnt, auch wenn ich es komisch finde, weil es ja doch irgendwie so ein, oder Leading Pipes bei Union Types, was ich weiß nicht, sinnlos Leading finde. Leading
Pipes?
Ja, es gibt ja so Union-Typen, die du mit einem Pipe trennst und dieser Typ ist entweder dieser oder dieser Zustand.
Aha.
Und bei TypeScript und bei, wir reden nicht über Programmiersprachen, bei TypeScript und bei Haskell kannst du es so hinschreiben, dass du, und bei Rust mittlerweile auch, dass du die einzelnen Zustände von deinem Union alle untereinander in einzelnen Zeilen schreibst und dann würde ja normalerweise das erste, dann das Pipe erst nach dem ersten kommen, weil es ja mehrere Zustände separiert, deswegen kannst du das Pipe auch vor dem ersten schon schreiben, das heißt, du hast noch einen Zustand, der nichts enthält, den gibt's auch gar nicht, aber du hast da einen Pipe und es lässt sich einheitlicher hinschreiben. Ich finde es persönlich ein bisschen sinnlos, genauso wie ein Trailing Komma, weil halt nach dem Komma nichts mehr kommt.
Aber was das Trailing Komma sind toll.
Anyway.
Ich
mache manchmal gerne so einen Kommentar, wo ich den Code-Formatter für einen Blog ausmache, weil er an manchen Stellen einfach Code erzeugt, der schlechter lesbar ist als er sein könnte. Und mir persönlich, wie gesagt, das ist mein persönliches Ding, geht Lesbarkeit vor Einheitlichkeit vor. Von mir aus könnten die Leute...
Es ist immer irgendwo eine gewisse Abwägung.
Genau, von mir aus können die Leute gerne mal 2 und mal 4 Einrückungszeichen nehmen und mal Trailing Komma und mal nicht. Hauptsache, falsch. Der Code liest sich besser. Und ich habe den Eindruck, wenn ich mir zum Beispiel Clang-Format... Wenn das Jupp jetzt hört, dann wird er mich bestimmt nachher anschreiben. was Clang-Format so aus C++ macht, ist nicht besser lesbar, als wenn es...
Ja, aber C++ ist ja generell nicht lesbar, also ist ja so ein Uphill-Battle, den du nicht gewinnen kannst.
Wollen wir über Scala reden?
Was macht der Scala-Formatierer?
Ach Gott, zumindest, wenn du es von IntelliJ aus benutzt, dann... hast du eine große Auswahl an Dingen, die er aus Java-Code machen könnte. Mhm. Scala-Regeln.
Macht er aus Java-Code von alleine Scala-Code?
Nein.
Das ist ein krasser Formatierer.
Der formatiert dir deinen Java-Code genauso, wie du möchtest, aber die Scala-Regeln sind nicht so ausgeprägt und vor allem, klar kannst du Scala formatieren, wie du möchtest, aber das Problem ist doch, wenn du irgendwie irgendwelche partiellen Funktionen in irgendwelche anderen 100 Dinge einschachtelst, dann ist egal, wie du es formatierst, du kannst es erst in einer halben Stunde überhaupt lesen.
Aber dafür gibt es dann nun wieder Linter, wo bei uns auch, bei uns ist das ziemlich krass, da wirst du als Entwickler ziemlich dolle eingeschränkt und du wird ständig irgendwie gesagt, das kannst du so nicht machen, das kannst du so nicht machen. Das geht mir dann auf den Keks, weil du irgendwelche Linter hast, bloß weil irgendwann mal irgendwer gesagt hat, nee, das ist besser als das. Und dann musst du dich plötzlich an solche Regeln halten, weil du denkst, ja, ich will doch bloß meinen Code schreiben. Und gerade bei Go, ich meine, ich schreibe nicht ständig Go und vielleicht ist es ja in Ordnung, aber wenn du musst halt deine IDE oder deinen Editor so einrichten, dass es automatisch formatiert wird. Sonst,
das ist doch das Geile, wenn du
aber das musst du halt machen. Du kannst nicht mal eben was hinhacken und bloß so rumspielen. Du bist die ganze Zeit am Formatieren.
Nervig wird's halt, wenn der anfängt, der Formatter halt Dinge rauszulöschen.
Wenn ich TypeScript halt schreibe.
Halt Dinge, die noch nicht fertig sind, halt wieder gekickt werden.
Genau, das zum Beispiel. Wenn ich TypeScript schreibe, habe ich ständig während des Schreibens irgendwelche Unterkringelungen vom Linter drin. Manchmal füge ich einen Import hinzu und dann speichere ich und dann wird mir das Import wieder gelöscht, weil ich es noch nicht benutze. Genau. Und ich bin die ganze Zeit dabei, irgendwie in VS Code dieses Kommando Autofix auszuführen, weil ich es nicht von alleine machen lassen will. Ich möchte schon wissen, wann mein Code verändert wird unter meinen Fingern. Und das ist einfach so, das ist mittlerweile ehrlich gesagt mehr Overhead, als es mir erspart. Und das Fieseste ist, wenn du dann solche Checks, das ist das, was bei mir zu so Abwehrreaktionen geführt hat, bei gewissen Repos bei uns läuft's in der CI, aber erst sehr spät. Und dann hast du irgendwie schon eine anderthalb Stunden auf irgendeinen Merge-Bot gewartet, dass du dein PR endlich durchkriegst. Und dann hat irgendwo eine Formatierung gefehlt. Und dann kannst du ja nicht mal sagen, so ein Scheiß, weil dir dann irgendjemand anders sagt, na, warum formatierst du das nicht von vornherein? Ich halt die ganze Zeit schon am Formatieren bin. Ich habe keinen Bock, mich damit auseinandersetzen zu müssen. Aber du musst dich nicht damit auseinandersetzen, musst du automatisch.
Du brauchst einfach, bevor du committest, irgendwie so einen Schritt, der sich reinhängt und quasi guckt, ob es passt.
Also ein Pre-Commit-Hook-Formatieren, klar.
Nee, wir machen hier keine Pre-Commit-Hooks. Wir hatten das vorher bei dem Repo, bevor unsere Repos gemerged haben. Da hast du irgendwie, bevor du was gepushen konntest, lief irgendwie so ein 20-Sekunden-Skript. Und dann hat es
20 Sekunden?
Ja, es lief nicht 20 Sekunden, aber so
also, das ist ja auch affig.
wenn du was pushen willst, was du nicht sofort mergen willst, dann hast du es mit No Verify gepusht. So kannst du es dann auch nicht mergen. Wenn du es dann irgendwann mergen willst, dann pusht es dann nochmal so, dass die CI es dann auch frisst. Aber vorher wird es dann rot. Und dann hast du es zumindest. Ah ja, egal, das ist aber. Das
ist ja anstrengend.
Anyway, ich mag es halt auch nicht, wenn die. Ich finde es sinnlos, wenn die Einrückung und die Leerzeichen quasi zur Syntax deklariert werden, weil sie quasi Fehler hervorrufen können, weil sie nicht richtig an den richtigen Stellen sind.
Ja, aber du hast vorhin von ungleichmäßiger Indentation gesprochen, das geht ja gar nicht. Das ist ja ganz, ganz schlimm.
Bei Silicon Valley, wo er sich von seiner Freundin getrennt hat, weil sie
Spaces genutzt, aber das Dumme an der Folge war, dass sie Spaces halt mit der Leertaste getippt hat. Das macht doch keine Sau. Das ist doch... Nope.
Ja, vor allem, weil es sinnlos ist, dass er eigentlich der komische Typ war, weil er Tabs benutzt hat.
Ja, aber er hat ja Tabs benutzt. Also die Rechtfertigung fand ich cool, weil das ja weniger Zeichen tatsächlich sind, die dann encoded werden. Deswegen ist die Datei kleiner. Und daher, also das stimmt schon. Ist halt marginal im Rundungsfehler, aber es stimmt schon. Und ich fand's cool, dass er halt deswegen auf der Tab-Seite ist, weil er halt bei einem
Kompressions.
Genau, ich mache halt einen Compression-Gig da. Ich fand die Rechtfertigung cool, aber die Tatsache, ich meine, das kannst du natürlich nicht den dummen Zuschauer schauen lassen, dass die halt genauso Space einfach nutzt, aber trotzdem nicht die Leertaste benutzt. Aber das fand ich ein bisschen affig. Aber ansonsten, ja, witzige Folge.
Wenn wir jetzt die ganze Thematik Tabs und Spaces mal kurz aufmachen wollen, da gab es neulich einen.
Ich weiß genau, was jetzt referenzierst.
Ein Tweet, der sehr, sehr schön zusammengefasst hat, dass man ja nur Tabs benutzen soll, einfach nur, damit man die seheingeschränkten Menschen.
Aus Accessibility-Gründen, ja.
Ja, nicht benachteiligt, weil die sehen halt Spaces oder die kriegen halt mit, dass Sachen Spaces sind und können die nicht so gut unterscheiden zu, ist das jetzt eine Syntax-Einrückung oder nicht. Wenn es Tabs sind, wissen die das halt.
Da gab es das war ein echt gutes Argument. Ich habe es quasi auch nicht mehr ganz im Kopf, aber das hatte irgendwie mit Screenreadern zu tun, dass es halt wirklich eine ziemliche Barriere ist mit Spaces, weil du den Code nicht wirklich.
Weil der Screenreader keine Syntaxanalyse macht, quasi.
Genau, die wissen ja nicht, dass das Code ist.
Ja, das war irgendwas in der Richtung. Ich habe gerade nicht mehr. Ja. Das war aber echt
ein gutes Argument. Schreiben wir jetzt unseren Code anders, weil es irgendwann mal ein Blinder lesen könnte? Oder arbeiten wir nicht lieber daran, dass die Screenreader schlauer werden?
Nee, das war nicht ganz so trivial, dass es damit zu erschlagen war. Das war schon ein gutes Argument. Aber trotzdem bleibt es letztendlich so, man sollte nicht eine globale Regel dafür finden, weil für nichts gibt es die globale gute Regel, außer keine Nazis wählen. Aber es ist immer irgendwo eine Gratwanderung. Wenn dein Team einen Standard hat und dein Team so gut arbeiten kann und jeder in dem Team damit zurechtkommt, dann nutzt diesen Standard und sei nicht der eine, der sich dagegen wendet, weil du aus persönlichen Gründen, aus religiösen Gründen da widersprichst.
Auf jeden Fall. Also allgemein, macht euch untereinander aus, wie ihr miteinander arbeitet. Hauptsache, ihr könnt gut miteinander arbeiten. Wenn ihr euch irgendwie so einem Linter- und Formatierer-Regime unterwerfen wollt, dann macht das ruhig oder lasst es sein. Ich habe auch schon sehr wunderschön, liebevoll handformatierten Code bei uns in der Firma gesehen. Dann hat es mir immer das Herz gebrochen, wenn er dann autoformatiert wurde.
Also gerade so, wenn so Parameter über mehrere Zeilen hinweg geleint sind, das ist schon echt schick. So, gerade so bei Xcode macht das ja automatisch, weil es halt bei Objective-C Methodennamen, die halt so, ich halte meine Arme so ganz weit wie möglich auseinander, so lang sind, das ist halt, da brauchst du sowas, weil sonst ist die Zeile halt 500 Zeichen lang.
Das stimmt, also ich habe, wir können ja mal Formatierungs-Horror-Stories teilen. ich habe bei dem einen Python-Projekt, mit dem ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, da hatte der Entwickler, der das gemacht hat, der hat halt die ganzen Parameter von Python-Funktionen, und die Python-Funktionen werden ja lang, weil du benannte Parameter hast, das heißt, du kannst die Namen, du schreibst die Namen mit rein, ich weiß nicht, kannst du mir genau beschreiben, aber die Funktionssignaturen wurden sehr lang.
Kannst du aber.
Und er hat die quasi die Funktion, die Parameter bis zum Zeichenlimit hinten in eine Zeile geschrieben und dann, nur wenn es absolut nötig war, das letzte umgebrochen.
Igitt.
Wow. Und da habe ich mir gedacht, muss ich das lesen können? Und ich bin dann lange Zeit Fan gewesen von, ich breche, was weiß ich, bei dem Charakter, bei dem Zeichen, wo die Klammer losgeht, um und alleine alles darunter.
Nee, der erste Parameter kann ja stehen bleiben, weil der zweite kommt dann so dieselbe Kante in der nächsten.
Genau, das so in etwa.
Okay.
Ja, das macht auch Clang-Format bei C++ so. Allerdings kann das, und das macht, glaube ich, auch der Rust-Formatierer in der Default-Einstellung so, das kann allerdings witzige Seiteneffekte haben. Nämlich möchtest du ja eigentlich deinen Autoformatierer und auch hier Trailing oder Leading Commas oder diese Pipes hauptsächlich haben, damit du wenig Churn und Seiteneffekte in deinem Gitlog hast. Ja, da, weil ich, wenn ich unten was hinzufüge, muss ich die vorherige Zeile mit anfassen. Trailing
Commas, ja.
Ja, wobei ich mir denke, kann man da nicht die Diff-Tools schlauer machen. Aber anyway. Und was dieses Einrücken allerdings für einen Effekt hat, ist, dass wenn du die Funktion umbenennst oder irgendwas anderes oder die Rückgabetyp änderst, dann ändert sich die Einrückung von dem ersten Parameter und alle anderen auch und dann hast du plötzlich 5 Zeilen angefasst.
Ja, obwohl GitDiff ja zumindest schon mal White Space Exclusion kann, wenn du möchtest. Kannst ja auch als Standard so machen. Das ist schon ganz, ganz clever so.
Kann Git Blame das auch?
Würde mich wundern, wenn nicht. Weiß ich, kann ich aber nicht
auswählen. Weil der spannende Teil ist ja nicht, was hat sich in diesem, also nicht nur, was hat sich in diesem Commit alles geändert, den ich gerade reviewen muss?
Wer hat zuletzt nicht
nur sondern wer hat als letztes diese Zeile angefasst? Und wenn dann da halt, da steht halt bei uns im Code ganz häufig, irgendjemand irgendwann, vielleicht sogar irgendein Student, neue Formatierungsregel eingeführt.
Cool.
Neuen Linter eingeführt.
Also genau solche Sachen sind doch der Grund, warum Tab-Indentation kacke ist, weil du da halt nicht keine Parameter erleihen kannst. Das geht halt nicht. Da musst du entweder Mix-Indentation haben oder machst du nur Spaces.
Ja, da hast du einfach logische Indentation. Da ist es einfach eine Indentation weiter. Da kannst du halt nichts aneinander erleihen. Machst du dann halt nicht. Machst, glaube ich, in Go geht dann halt nicht. Ne? Die machen da nicht 3 Tabs, weil sie vorher 2 hatten und dann noch ein paar Spaces.
Das geht ja gar nicht.
Nee, das geht halt nicht.
Ja, oder du gehst ja gleich den coolen Weg und machst Fibonacci-Indentation.
Da brauchst du dann schon so ein 21:9 Display oder so.
Ich behaupte,
hast du das nicht?
Hast du eins?
Ich glaube nicht.
Fibonacci Indentation. Hat auch hier schon mal hier wunderschön. Packe ich auch mit in die Shownotes. Hier zeige ich euch kurz den Code, wie das ausschaut. Ist doch einfach geil.
Das sieht tatsächlich schick aus. Weil so
vor allem es punisht halt Pyramid of Doom Code. Ja. Also irgendwann ist der halt so weit rechts, dass die nächste Ebene plötzlich 30 Zeichen weiter ist.
Gibt es irgendwie als ESLint-Plugin oder sowas? Das hätte ich gerne.
Ah, Johannes hat bloß das Repo angefangen. Er wollte mal ein WIM-Plugin schreiben.
Hat er das erfunden oder wie?
Nee, wir haben es. Das ist auch nicht von. Wir hatten aber drüber gesprochen gehabt. Shownotes, Fibonacci Indentation.
Geil. Das müsste sogar relativ trivial einfach, ohne dass du eine Syntaxanalyse machst, auf bereits existierenden Code anwendbar sein. Du nimmst einfach die vorgegebene, du schaust, die minimale Einrückung ist 4, also ist das wahrscheinlich alles ein Vielfaches von 4 und dann gehst du durch und machst einfach so ein Mapping von 8 auf 2 und von 12 auf 3 und von...
Was du auch machen kannst, ist, du machst es einfach nicht von der Indentation der vorherigen Zeile abhängig, sondern von der Zeilennummer und punishst so überlange Dateikönnen. Das ist halt unlesbare Indentation.
Okay.
Aber Leute schreiben mal keinen Code in eine Datei, die länger als 100 Zeichen ist.
Nächste Frage. Soll eine Datei, möchtest du lieber längere Dateien oder viele kleine Dateien haben?
Ich möchte ein Mittelding.
Okay,
lesbare Dateien, aber nicht sowas wie, also keine 10.000, 20 Zeiler und nicht so ein Ding wie, ich glaube, das war die Telegram-Android-App, die eine Java-Klasse hatte, die war, glaube ich, eine 20.000-Zeilen-Datei. Und da steckte alles drin. Es waren die ersten 200 Zeilen waren Imports. Das weiß ich noch.
Naja, bei Java kannst du dich ja nicht wirklich entscheiden, weil bei Java ist ja jede Klasse zwangsläufig eine eigene Datei.
Das enforce ja der Compiler sogar.
Ja.
Je nachdem, wenn du ganz viele Tests in eine Datei wirfst, dann kann die auch gerne mal.
Aber man kann auch Code besser strukturieren. Du hast da ja schon Einfluss drauf.
Ja, schon. Hat sonst noch jemand eine Formatting Horror Story?
Ach Gott, nee.
Wenn ihr, liebe Zuhörer, Formatting Horror Stories habt, dann schreibt uns die bitte @akronymisierbar auf Twitter oder in unserem Matrix.
Ja, apropos Matrix.
Formatiert sie richtig.
Es sind ja inklusive wir mittlerweile 12 Leute im Matrix-Channel. Finde ich sehr cool, dass da auch hier geredet wird. Mind blown.
Wahnsinn. Ich habe mir heute tatsächlich auch immer die Riot Desktop-App installiert. Gut, also wenn wir nicht noch sonderlich viel mehr Themen haben, weil wir nämlich gerade auch schon die 2-Stunden-Marke erreichen.
Dann wäre es mal ganz cool, hier vielleicht langsam ein Ende zu finden.
Genau, also Sascha, das war sehr schön, dass du endlich mal selber auf dieser Seite des Mikrofons warst. Ich meine Frage, wirst du dir diese Folge trotzdem
mal sagen? Was hörst du dann, wenn du...
Das kommt darauf an, wie viele ihr noch bringt, bevor ich das nächste Mal fahre wahrscheinlich.
Auf jeden Fall war es sehr schön, dass du dabei warst. Du bist jederzeit immer wieder sehr willkommen hier.
War sehr lustig.
Dann können wir nämlich das nächste Mal auch mal über nicht deine Arbeit reden, sondern vielleicht über andere Themen. Und dann würde ich sagen, machen wir es an dieser Stelle zu. Die Themen, die wir uns hier noch aufgeschrieben haben, die nehmen wir uns einfach fürs nächste Mal als Überhang mit rein. Das war Akronymisierbar Folge 31. Sascha, möchtest du den Countdown machen?
Die nächste Folge in eurem Podcatcher beginnt in
3, 2, 1, jetzt!
Gut, vielen Dank.
Luft an die Ohren.
Oh, ich habe ja gar nicht aufgenommen. Ach.